Yo, this is Haskins, and you're listening to Catch Club.
Irgendwo zwischen den großen Pixelkriegen auf Reddit und der Frage, wie zum Fick hat Nick Gage ein Visum für Deutschland erhalten, heiße ich euch herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von Ring of Honor, dessen Formatnamen ich gerade vergessen habe, aber das ist okay, denn ich bin hier mit meiner besseren Hälfte, dem Drew. Hallo.
Hallo alle zusammen, ich hoffe, ihr habt euch eure Dosis Gönnergy reingepfiffen und seid jetzt ready für unseren Podcast.
Ich habe tatsächlich letztens mein Mali, als ich im Kaufland war, geguckt, ob ich ihn entdecke, aber der bei mir um die Ecke hat es anscheinend nicht.
Ich habe nur 2 von 3 bekommen.
Ja. Aber so ist das manchmal, ne?
So ist das.
Man muss auch sagen, jetzt gerade sind noch die ganzen Hype-Kiddies.
Ja.
Die wahrscheinlich zum. Also, Kumpel hat mir erzählt, dass der morgens vor der Arbeit kurz mit ein paar Kumpels, ein paar Arbeitskollegen da. Und die haben sich das da teilweise palettenweise gemacht.
Ja, das ist halt schon ein bisschen wild, ne?
Ja, sind wir mal ehrlich, das ist jetzt eine Cash-Cow, die gegrabt wird, wie ja. Auch irgendwie dieser Eistee von der Shirin David oder dieses komische Zeug von dieser Katja. Und ob es sich danach noch halten kann auf dem Markt allgemein, wenn dieser Hype vorbei ist, ist in meinen Augen, glaube ich, fraglich. Wie generell bei Influencer-Produkten halt.
Ja, aber erstmal wird man damit, glaube ich, ganz gut Kohle machen.
Ja, die 2 Jahre Entwicklungsphase oder was das da angeblich waren, die haben sich wahrscheinlich jetzt schon ausgezahlt.
Ja, safe. Aber ja, gut, das ist heute nicht unser Thema, was für Softgetränke die aktuellen Influencer rausbringen.
Richtig. Wir sind nämlich hier zusammengekommen, um über Death Before Dishonor zu sprechen. Im Cast of Honor. Ich hab gerade tatsächlich mal nachgeguckt, weil mich das gerade gewurmt hat. Nämlich das, bevor das Honor stand an. Aber bevor wir in die Show reingehen, wie siehst du aktuell Ring of Honor?
Kann ich dir nur so halb beantworten, weil ich die TV-Shows nicht gucke.
Okay.
Aber, also man kriegt natürlich so ein bisschen mit. Also der Grund, warum ich nicht gucke, ist, es hat mir dann irgendwie von der Art und Weise so nicht gefallen, weil irgendwie ist. Also erstmal finde ich es nicht gut, dass du halt dann, obwohl du jetzt die TV-Show hast, teilweise immer noch die Ring of Honor Titelmatches bei Dynamite hast und sowas. Mhm. Also das ist das größte Problem, was die haben, dass die immer noch keine konsequente, hundertprozentige Trennung haben.
Das ist mir, die Tage habe ich das auch mit Dieter drüber geschrieben, so aktuell schadet Ring of Honor AEW.
Ja.
Und Ring of Honor schadet sich dadurch selber.
Ja, richtig.
Und, na klar, es ist geil, ist natürlich, wenn ich kann meine AEW-Stars da sehen. Ja, aber wenn du keine eigene Identität hast und einfach nur ein besseres Dark bist.
Und im Prinzip ist es das ja. Also die TV-Shows sind ja zu 70% Squash-Matches. Und dann hast du mal so hin und wieder ein normales Match dabei.
Ja.
Und so hast du dann auch gefühlt, so kommt es mir zumindest vor, kaum einen Aufbau für den Pay-Per-View.
Nee, du hast es im Grunde genommen, das Television-Match war ein kleines Turnier. Okay, ist immer eine Art und Weise, wie man das machen kann. Und dann hast du den Fight Without Honor, der einen Aufbau hatte, und der Main Event. Und das war's. So, und dann entweder sie zeichnen irgendwelchen überdimensionierten Hallen auf, wo ein Ring of Honor einfach nicht reinpasst, außer zu großen Pay-Per-Views.
Ja.
Ring of Honor braucht dieses Indie-Feeling, dieses leicht schäbige.
Ja.
Oder in einer komplett leblosen Halle in Orlando, wo TV-Shows aufgezeichnet werden.
Ja, es ist beides. Ich finde es aber auch, to be honest, nicht ideal, dass man halt dann sagt, okay, wir tapen jetzt halt dann die aktuelle TV-Show nach Collision.
Nee, Ring of Honor müsste eigene Venues mieten und doch damit auch durch die USA ziehen und da dann halt irgendwas veranstalten. Und dann halt ihre Tapings machen. So wie es Impact zum Beispiel macht. Die haben auch jedes Taping woanders.
Ja, das mussten ja auch keine großen Halle sein. Lass das von mir aus eine Halle sein, ich sag mal, wo maximal 500 Leute reinpassen oder sowas.
Also 500 bis 1000 ist, glaube ich, was, wo man sagen kann, das würde noch funktionieren.
Ja, aber ne, alles andere halt nicht. Und da gibt es ja auch genug. Also Ring of Honor hat ja, bevor es von Tony Khan gekauft worden, als es noch komplett da war, haben die das ja auch so gemacht. Da waren das ja auch keine Riesenhallen. Ne? Das waren halt etwas kleinere Hallen. Aber immer noch okay, wo das dann vielleicht auch immer nicht so krass auffällt, wenn die nicht komplett ausverkauft sind oder sowas.
Ja.
Und ja, also man muss eher erstens mal davon wegkommen, finde ich, dass du halt das zusammentapest, weil dann klar benutzt du AEW-Leute in den Ring of Honor-Shows, wenn es halt da gemacht. Und außerdem ist auch, keine Ahnung, wenn ich mir eine 2 Stunden Collision-Show angucke, dann habe ich nicht mehr so viel Bock, mir noch eine Stunde Ring of Honor-Matches anzugucken, weil irgendwann bist du dann halt auch fertig, ne? Und
wenn es mal als Ausnahme ist, wir brauchen noch eine Show dazwischen, zwischen 2 Tapings, okay.
Ja, aber sie machen es ja, glaube ich, die ganze Zeit. Ich glaube, die machen es die ganze Zeit so. Also die letzten paar Mal haben sie es jetzt so gemacht, dass sie immer eine Show oder zumindest Matches halt nach den Collision-Tapings, nach den Collision-Ausstrahlungen getaped haben.
Ja, und so ist es dann halt für die Leute einfach nur so, ja, okay, nehme ich noch eine Stunde Catchen mit, bevor ich nach Hause fahre.
Ja, aber da gibt es ja trotzdem bestimmt auch genug Leute, die sagen, nee, keinen Bock, wir haben jetzt die 2 Stunden da gereicht, ich hau ab.
Ja, wird es viele geben.
Und das ist ein Problem, wie gesagt, man muss jetzt wirklich diesen strikten Cut halt machen, wenn halt, dass man sagt, okay, diese Leute sind jetzt ganz klar halt Ring of Honor, also im Endeffekt sind die ja eh alle bei AEW gesigned, das ist ja auch klar. Aber
das
dass man
ist
da
ja
halt
auch in Ordnung, aber du brauchst 2 verschiedene Roster.
Ja.
Und ROH, bis auf Ausnahmeleute wie, keine Ahnung, einen Dalton Castle, einen Christopher Daniels, einen Matt Sydal, sollten in meinen Augen eher junge Leute sein, die du halt dadurch so ein bisschen an den Mainstream heranführst.
Ja.
Und denen da die Exposure gibst mit eigenen Geschichten, mit.
Ja, man könnte das ja selbst sogar wie so eine Art kleinen Development nutzen. Die Leute, die man zeigt, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, die lässt er erstmal bei ROH ein bisschen catchen, lässt sie da so ihre ersten 1-2 Fäden machen. Und lässt sie dann halt bei Dynamite oder bei Collision debütieren, damit halt erstens dann den Leuten, dem Mainstream-Publikum schon mal ein bisschen bekannter sind. Und dass halt auch einfach ein bisschen Momentum generieren können, ein bisschen sich einleben können oder sowas halt, ein bisschen overkommen können.
Ja, und du hast halt die Leute, die gucken, wie ich, Ring of Honor oder wie du, zumindest die Pay-Per-Views halt, die dann halt komplett excited sind, wenn ein Nick Wayne schon 2 Jahre bei Ring of Honor gekämpft hat und er kommt dann zu AEW und dann kannst du vollkommen auslassen, weil das ist, wer ist das? Alter, der ist so krass, du kannst super geil sein, dadurch zündest du ja auch Leute mit an.
Ja,
so, wenn
genau.
Jetzt Nick Wayne einfach so kommt, ja, den haben halt 3 Leute in den Indies mal gesehen.
Ja, das ist halt richtig. Ja, das wird, also da, das ist das größte Ding, wo man meiner Meinung nach dran arbeiten sollte, nee, nicht sollte, sondern muss. Einfach damit es halt so ein bisschen, weil mir gibt's halt. Also man gibt mir eigentlich, außer dass man sagen kann, ich will Wrestling gucken, aber man gibt mir sonst keinen Grund zu sagen, okay, ich gucke jetzt Ring of Honor, weil, ne, also Claudio Castagnoli kann ich auch bei Dynamite sehen. Willow Nightingale sehe ich auch bei Dynamite. Selbst Samoa Joe, der TV-Champion ist, den sehe ich bei Dynamite zum Teil.
Ja, du musst eine strikte Trennung machen. Wenn jemand gerade bei Ring of Honor aktiv ist, dann ist der ausschließlich bei Ring of Honor. Natürlich kannst du vielleicht mal jemanden für ein Turnier als Filler mitnehmen.
Ja, ich meine, dass jetzt sowas wie jemand wie Gravity dann halt jetzt bei Dynamite am Start ist und gegen Packcatch ist mir dann ja noch egal, ne? Das kann man ja dann von mir aus mal halt machen, ne? Aber du musst trotzdem irgendwie so ein klares haben, so, keine Ahnung, Aussie Open, die sind jetzt strikt Ring of Honor. Und ja, irgendwann, wenn wir die halt mal bei Dynamite debütieren lassen wollen oder bei AW, wenn wir ein cooles Programm für die haben, dann werden die halt, ich sag mal in Anführungszeichen, hochgezogen. Aber dass man halt dann sagt, okay, klar, auch, weil, warum soll ich mir ein Aussie Open-Match jetzt zum Beispiel angucken bei Ring of Honor, wenn ich weiß, die sind bei Dynamite die Woche drauf am Start und haben wahrscheinlich sogar das coolere Match.
Ja, weil sie das Potenzial auf den cooleren Gegner haben.
Genau, und da muss man so ein bisschen, weißt du, dann auch sowas wie, da dumpeln da mal die Best Friends oder sowas rum oder die Lucha Bros jetzt für einen kurzen Run, weil sie bei AEW nicht so viel zu tun hat, das ist irgendwie... Kann man machen, da ist es vielleicht noch ein bisschen okayer, aber will ich dann halt eigentlich auch nicht, weil ich dann diesen klaren Cut halt habe, dass ich sage, der ist das und der ist das. Und das ist ja nicht in Stein gemeißelt, das muss ja dann nur, weil man dann sagt, okay, die Lucha Bros sind jetzt Ring of Honor, muss es ja nicht für 10 Jahre so sein. Das kann man ja dann in einem Jahr auch wieder ändern oder whatever halt. Aber dass man da halt irgendwie ganz klar sagt, so ist das. Das würde ich mir wünschen und ich glaube, das würde das Produkt auch besser machen.
Außerdem hast du halt jetzt 5 Stunden TV.
Ja.
Und da brauchst du halt alle deine Stars.
Wäre richtig.
So, klar, es ist cool, dass, wie heißt es? Ja, ich hab den Fall verloren. Aber du brauchst halt alle deine Leute bei deinen beiden Main-Shows. Du kannst nicht dann die Leute noch nebenbei woanders laufen lassen. Nein, der Fokus muss da sein, dass sie dort sind. Und wenn sie gleichzeitig noch irgendwelche Programme bei Ring of Honor haben, die Lucha Brothers, wären sie jetzt also aktiv gewesen bei Dynamite oder Collision oder Rampage oder whatever, hätten ja nicht unbedingt verlieren dürfen. Weil sie halt ja Champions sind, weil sonst hat das ja wieder ein Implication auf ROH.
Ja, genau.
So, dann verlieren die da plötzlich gegen die Best Friends bei Collision in einem Turniermatch, keine Ahnung. Ja, und auf einmal müssen sie dann bei Ring of Honor halt ein Titelmatch gegeneinander haben. Weil das die logische Konsequenz ist.
Ja, richtig. Ja, also da muss man ein bisschen dran feilen, finde ich. So gefällt mir das nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Und dann, weißt du, die Pay-Per-Views sind auch alle schön gut. Der Pay-Per-View war ja jetzt auch nicht schlecht, im Gegenteil, der war sogar gut.
Aber qualitativ ist Ring of Honor hervorragend, gerade die Pay-Per-Views.
Aber, weißt du, dann ist sowas wie, ja, okay, dann haben wir jetzt hier irgendwie 3 von den 7 Matches oder was es waren, haben irgendwie eine tiefergehende Story. Und da kam eigentlich jetzt sowas wie Claudio gegen Park aus, weil es hatte basically auch ein Segment, um das Match aufzubauen. Also das zähle ich jetzt nicht.
Ja, das war ein Missverständnis bei Blood and Guts. Den Mittwoch davor, wohlgemerkt.
Genau, also das ist dann für mich kein Aufbau. Das ist dann noch aus der Not da quasi, sag ich mal, hängen. Okay, hier muss man natürlich dazu sagen, dass es natürlich einen anderen Plan gab, dass es ja eigentlich Mark Briscoe hätte sein sollen, der sich aber verletzt hat. Gut, ne? Ist okay. Aber die anderen Matches haben ja auch keine große. Also, wie schon sagst, quasi das TV-Title-Match, wenn du es mitzählen willst, hat ein Turnier. Ja, der Final Rules of Honor und der Main-Event halt. Das war's. Es ist ja auch okay, wenn du ein Match, sowas wie der Opener hast. Du hast halt so ein Match, was keine Storyline hast. Aber bei einem Story-Driven Product wie Ring of Honor erwarte ich dann schon, dass die meisten Matches dann irgendwie auch mir eine Geschichte erzählen oder sowas halt. Weil es ist halt nicht die TV-Show, es ist ein Pay-Per-View.
Ja, und dann da soll halt eigentlich alles zusammenkommen und du sollst ja was fühlen. Ja, aber sorry, aber bei Mogul Embassy gegen 6ix9ine und Leon Ruffin fühle ich gar nichts. So, schon bei der Ansetzung denke ich mir so, was zum Fick soll das?
Ja.
Mal abgesehen davon, dass die Six-Man-Teile sowieso eigentlich keine Existenzberechtigung bei Ring of Honor haben, aber das ist eine andere Geschichte. Das
ist eine andere Geschichte, aber du hast ja recht und klar ist es dann cool, du kannst sagen, ich kann irgendwelche Leute sehen von New Japan, die man vielleicht nicht so oft sieht. Ja, aber musst du die dann in so einen random Kram packen, nur weil du irgendwie Platz auf der Karte hast oder sowas, ist dann halt immer, finde ich dann auch ein bisschen fraglich.
Ja, nicht, aber über die beiden können wir dann später noch.
Ja, da können wir gleich noch mal reden, genau.
Aber ich wollte einfach mal darüber sprechen, so was bei Ring of Honor gerade halt falsch läuft. Ja. Neben dem, dass das Wrestling auch in den TV-Shows eigentlich hervorragend ist. Zumindest ja, in den Matches, die halt keine Squash-Matches sind.
Genau, ich finde die Show persönlich ein bisschen zu lang. Ich finde 2 Stunden für so eine Ring of Honor Show ist zu viel. Oder manchmal sind sogar.
Ging jetzt Stunde 20 oder Stunde 30 nur.
Ah, okay, das ist ja dann sogar noch ein bisschen besser. Aber es gab auch schon mal, glaube ich, so gegen Anfang welche, die sogar über 2 Stunden oder so gingen.
Ja, du musst Ring of Honor, ne, die Zeit ist vorbei. Ich weiß nicht, wie viele. Warte mal, wir können da mal parallel schauen, wie viele ROH on TV. Wie viele Shows es jetzt mittlerweile schon gab. Müssen so um die 20 sein, nehme ich an.
Bin vernünftig.
Ja, die Go-Home-Show von Death Before Dishonor war jetzt die 21. Die Zeit ist vorbei, in der du das alles mit Squash-Matches machen kannst.
Nee.
Ja, du hast jetzt einmal alle so ein bisschen gezeigt, aber jetzt heißt es Geschichten erzählen.
Ja.
Und da ist es halt besser, wenn du halt ähnlich wie Impact irgendwo hinfährst und dann werden einfach an einem Wochenende 6-7 Shows getaped, inklusive Backstage-Segmente, dann gehen die in Schnitt und Abfahrt online.
Genau, sowas halt. So. Ich meine, dass man mit den Shows nicht live geht oder sowas, also mit den TV-Shows, das finde ich ja noch vollkommen okay, ne? Dass man sagt, okay, wir zeichnen die halt auf, auch wegen Kosten und all so ein Kram, wollen man ja wahrscheinlich basically auch nicht so viel damit einnimmt, weil die ja keinen TV-Sender haben.
Ich wollte gerade sagen, du bist halt ein Online-Produkt für die 1000 Leute, die den Arner klappern.
Genau, aber das ist ja okay, du musst ja nicht live gehen, aber dann tape, genau wie du sagst, dann tape von mir aus irgendwie für einen Monat am Stück. Von mir aus tape auch bis zum nächsten Pay-Per-View wäre bis vielleicht ein bisschen viel, weil der ja auch nur alle 4 Monate oder sowas ist. Aber mach so 4 bis 6 Wochen tape halt am Stück. Weil dann hast du das halt gegessen, ne? Und dann musst du das nur, wie du sagst, schon in die Production einfach packen. Dann ist halt okay.
Und solche größeren Tapings machst, ja, du kannst halt Leute auch mal auf den Indies dazu holen, die mal für so ein Taping mit dabei sind. Das funktioniert ja auch. Dann guckst du dir mal an, wie funktioniert eigentlich so ein Black Christian bei uns? Können wir den länger behalten? Und vielleicht nimmst du den dann unter Vertrag und du hast vielleicht eine ROH-Version der AW-Verträge.
So, ne? Sowas zum Beispiel.
Die den halt ermöglicht. Du kannst, ey, mach was du willst, aber wenn wir sagen, es ist Taping, ne, du kriegst deine, für das, keine Ahnung, hast einen Jahresvertrag. Wenn du Ring of Honor Tapings sind, hast du da zu sein.
Genau, dann sagst du hier so, hier ist der Schedule, wann die Tapings sind. In dem Zeitraum ungefähr kannst du vielleicht mit dem Pay-Per-View rechnen. Da brauchen wir dich halt. Und der Rest, mach halt, was du willst.
Zumindest, wir brauchen dich potenziell.
Ja, brauchen dich potenziell, ja. Und dann, keine Ahnung, 2 Wochen vorher sagen wir dir nochmal, ob wir dich wirklich brauchen oder was auch immer. Oder eine Woche vorher. Wir haben das und das mit dir dann so ein bisschen, also so Meetings wirst du eh dann geben, ne? Wir haben das und das vor. Und, ja, mach es halt so. Ich meine, bei Dark hat man es ja, oder bei einem von den Dark Shows hat man einfach auch gemacht. Dann war man, keine Ahnung, in New York, dann hast du halt irgendwelchen lokalen Wrestler aus New York, gut, das waren meistens auch Squash-Matches, aber der hast du halt Auftritte gegeben. Und so kannst du ja auch zum Beispiel gucken, so, okay, ja, der ist vielleicht gescheit, den kann man so vielleicht mal einsetzen, der wäre vielleicht was für uns.
Aber bei den Leuten, die ich jetzt meine, da spreche ich halt dann schon wirklich von höherem Indie-Kaliber, ne? Und nicht von der letzten Blase aus der hinterletzten Klitsche, der nicht mal bei der lokalen Promotion von 3 Zuschauern kommt.
Nö, aber die hatten ja auch größere Leute oder vergleichsweise größere Leute dann halt da schon mal da, die dann halt verloren haben oder sowas. Also die müssen ja nicht verlieren. Du kannst dann sagen, okay, wir holen halt irgendjemanden lokalen oder sowas. Das geht ja trotzdem. Keine Ahnung, wir sind in Davenport, Iowa. Dann packen wir halt One Called Manners auf die Card jetzt als Beispiel oder sowas.
Ja, beziehungsweise man holt ja einfach für die Tapings dazu und das schaffen sie ja nicht mal bei Dynamite oder bei Collision, dass jedes Match immer ein Storyline-Match ist. Nee. Und gerade bei Ring of Honor ist es auch vollkommen okay, wenn da mal andere Leute dazwischen rumhüpfen.
Ja, klar.
Ne?
Ja, aber da hat man halt so, wie ich finde, seinen Drive noch nicht so ganz gefunden, wie man es halt machen will.
Aber ich würde sagen, wir haben, glaube ich, genug bisschen rumspekuliert und korrekt. Einfach mal so eine Wasserstandsmeldung abgeben. Vielleicht können wir das dann beim nächsten Pay-Per-View. Ich weiß gar nicht, ob der schon announced ist.
Ich glaube bis jetzt noch nicht, aber ich nehme an, es wird dann wahrscheinlich Final Battle sein.
Ja, vermutlich. Also es ist bisher
nur... Ich glaube nicht, dass dazwischen noch was kommt.
Es ist bisher nur Dinge, die nur... Also bei bei Cage Match stehen nur on Honor Club Dinger.
Habe ich noch ganz kurz nicht erwähnen will zu den TV-Shows. Hört doch auf, irgendwie jedem Hinz und Kunz in den TV-Shows irgendwie ein Titelmatch zu geben. Okay, beim TV-Title finde ich das okay, weil das ist ja der TV-Title, der wird im TV verteidigt. Das ist okay. Aber warum zum Beispiel kriegt, keine Ahnung, letztens hat, glaube ich, Random Commander einfach ein Titelmatch gekriegt gegen Claudio. Mit keinem Aufbau, keiner Begründung, keinem irgendwas.
Ja, wie gesagt, für den TV-Title bei Athena wiederum hat es sehr, sehr gut gepasst, weil die halt gesagt hat, ich mache Open Challenges. Aber das ist ja dann auch wieder eine andere Form von Aufbau.
Das ist wieder eine andere Form von Aufbau. Und die hatte, glaube ich, auch viele so Proving Ground Matches. Also quasi, die kämpft gegen jemanden, wenn derjenige den Champion besiegt, kriegt er ein Titelmatch. Das ist ja wieder okay. Aber diese Titelmatches halt rausballern, das finde ich immer irgendwie wie kacke. Also lass doch die Titelmatches auch was bedeuten. Lass ein kleines Programm, das muss ja auch nichts extravagant sein. Bau irgendwas über 2 Shows auf, dann sagst du, okay, derjenige kriegt sein Titelmatch. Muss auch nicht jede Woche beim World Title Match oder so sein. Der soll dann auch nur limitiert verteidigt werden, aber keine Ahnung, bei den anderen Dingern kannst du das ja mal so machen.
Ja, TV-Title, Six-Man-Title, die kannst du halt locker easy andauernd verteidigen. Bei den anderen 3 Titeln oder dem Pure-Title kannst du auch öfter machen.
Ja.
Aber bei den Tag-Team-Titles, beim Women's World-Title und beim Men's World-Title, die musst du so selten wie möglich verteidigen. Ja. Die dürfen nicht alle 2 Wochen verteidigt werden. Ja. Das muss einen Wert haben, dass du so ein Match hast.
Ja, und du pushst ja auch jemanden wie Athena zum Beispiel irgendwann nicht mehr, wenn die halt 3 Leute hintereinander wegklatscht. Die ist gepusht, weil sie der Champ ist. Ne? Die braucht dann nicht noch weiter irgendwie, sag mal, aufgebaut werden, indem sie dann, naja, mehr oder weniger Fallops halt wegklatscht.
Der war das halt dann der Aufbau für ihren so Reign of Terror mäßig. Und Willow, die gute Seele von Ring of Honor, die ja immer gegen gekämpft hat. Ja, genau. Die sie versucht hat aufzuhalten. Was ja der Aufbau von Matches in erster Linie.
Ja, das nochmal ganz kurz, weil das ist mir eingefallen, aber ich würde sagen, wir springen jetzt am besten wirklich in die Show.
Ja. Wir kommen zum tatsächlich auch zu einem Match, was auch random auf der Karte ist. Nämlich Commander gegen Gravity. Ich hatte keine Ahnung, wer Gravity war vor dem Match. Ich habe ihn bei uns in der WhatsApp-Gruppe gesehen, weil es auch um das Match gegen Pac ging, was er jetzt nächsten Mittwoch hat. Jetzt weiß ich nicht, ob du gerade da bist.
Ich bin da, ich höre zu.
Achso, okay. Aus irgendeinem Grund war ich mir gerade unsicher.
Nein, ich bin hier.
War ein bisschen zu schlimm. ja. Nur dadurch wusste ich, dass der überhaupt existiert, dieser Mensch. aber sag doch mal, wie fandst du es?
Ja, ich kannte den, also ich kannte ihn vom Namen her, hatte aber auch noch nie Catching gesehen. Ich wusste halt, das ist der Bruder von Bandido.
Ah, okay. Also noch einer aus dieser ganzen Familie.
Genau.
Wobei, doch, nee, Bandido ist ja gar nicht. Ich hab den jetzt zu Roos Familie gepackt, aber das ist ja.
Nee, nee, das ist eine eigene Familie. Ich war auch erst so. Gravity, ich hab direkt gedacht, ich hab legit wirklich gesagt, oh, das ist wieder einer mit so einem Gimmick für Marcel.
Ja.
Oh. War dann erst auch so, weiß jetzt nicht, was ich von dem halten war, aber als er dann im Match diesen schwerelos Walk da gemacht hat quasi, fand ich dann doch wieder irgendwie lustig.
Ja, er hat halt nicht nur von so, oh, ich bin hier Gravity und ich bin Space Luchador,
sondern er kommt halt nicht mit dem Astronautenanzug raus.
Ja, aber er hat auch doch in seiner Offensive halt Moves und Sachen, die zumindest von seinen Bewegungen her auch an so Gravity-mäßig was er an Sachen erinnern. Ja. An Low Gravity und Space. Genau,
deswegen, ja, du hast recht, das Match war ein bisschen random auch so announced. Ich glaube, das wurde auch erst einen Tag vorher announced oder sowas. Bei sowas finde ich das nicht so. Man packt mir halt ein random Lucha-Match auf die Karte. Das hatten sie ja beim letzten Pay-Per-View auch, glaube ich, mit Vikingo gegen Commander. Und da am WrestleMania-Wochenende der Pay-Per-View. Finde ich dann okay. Ich fand das als Opener auch ganz gut gewählt. Es war ein bisschen ein anderes Match, als ich erwartet hätte. Ich habe gedacht, die flippen jetzt hier nonstop. Aber das hat dann sogar ein bisschen technisch angefangen. Ein bisschen mit auf der Matte. Bisschen Pinholes. Und dann gab es halt Flippi-Floppe. Also das war jetzt kein überkrasses Match, aber so als Opener für die 10 Minuten hatte ich da definitiv meinen Spaß und fand das eigentlich ganz gut.
Ja, ich war überrascht, dass die Gravity so stark darstellen. Ja. Gefühlt hat der ja mehr gemacht als Commander.
Ja.
Gut, Commander kennen wir auch seine Five Moves aufs Doom gefühlt, ne? Wir haben jetzt alle schon öfter gesehen und Gravity ist halt gerade neu im Produkt. Hat sogar den Sieg direkt bekommen, was mich auch nochmal überrascht hat.
Ich denke, den Sieg haben sie ihm halt geholt, weil er jetzt am Mittwoch dann für gegen Park announced wurde.
Ja, dass er halt irgendwie zumindest so some kind of
ja, ein bisschen Momentum halt hat oder genau. Sowas, ne?
Das ist halt nicht wie das nächste Fall, ob es für Pack ist. Wenn es sich übrigens freut, dass er wieder da ist, war ja lange Zeit weg.
Finde ich sehr cool. Ich finde auch das Booking eigentlich sehr cool, weil Pack war ja früher Demanded Gravity Forgotten. da musste ich schon sehr schmutzig. Das ist mir dann irgendwie so, ich habe erst das Match, die Announcement gesehen und so, ja, okay, ja, warum nicht? Man war so, ach, Moment mal, das ist eigentlich voll genial. Und ja, also Gravity gerne nochmal oder sowas halt. So, also ja. Das ist dann auch so, der passt dann auch so, das ist jetzt kein überkrasser Luchador, aber bei Luchador ist das irgendwie gefühlt, finde ich, immer so. Da kommt halt einer, der hat halt so seinen Lauf, ist dann over und dann kommt der nächste Luchador so gefühlt irgendwie. So nach dem Motto, die stehen so in einer Reihe und wenn der eine halt over genug ist, dann kommt der nächste so irgendwie. Also in den letzten paar Jahren, finde ich, sind viel mehr so Luchador einfach aus Mexiko durchgebrochen und so international bekannt geworden.
Ja, das Problem, was Luchador haben, ist, du hast dich sehr, sehr schnell satt gesehen daran. Ja, es ist immer noch aufregend, wenn Commander von Ringecke A in Ringecke B über das Seil läuft und dann runterspringt. Ja, du hast es halt schon 10-mal gesehen. Das heißt, wir haben es sogar schon live gesehen, an einem Wochenende 4-mal geführt.
Ja, so. Dann ist es irgendwann klar. Das ist richtig. Ja,
und du bist da nicht mehr so gehuckt und dadurch verlieren Luchadors, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit Luchadors im US oder im westlichen Wrestling Geschichten zu erzählen.
Ja.
Du hast zum einen hast du immer eine gewisse Sprachbarriere, weil die gefühlt, sie können jedes Wochenende in den USA sein, aber sie können trotzdem kein Wort Englisch, was dann für ein weltweites Publikum halt irgendwie schwierig ist. Ja, und dann hast du halt das Problem, dass es da nicht mehr viel hinter ist nach den drei Moves of Doom oder nach den drei, vier spektakulären Dingern, die sie immer abziehen. So, ne? An Hijo de Vikingo Ja, ich würde mich freuen, ihn nochmal live zu sehen, aber er wäre für mich keinen Grund, eine Show einzuschalten, weil ich in der Mania-Wochenende 20 Matches habe Wrestling sehen, und zwar jedes Match das gleiche.
Weißt du, was ich meine? Ja, das definitiv war. Ja, das ist immer schwierig, das stimmt. Ja, aber für so ein spottiges Lucha-Match zur Eröffnung der Show ist es dann gut.
Ja. Übrigens, Gegenbeispiel zu dem, was ich gerade genannt habe, ist zum Beispiel die Lucha Brothers. Die ja Fotografen, ja. Wo zumindest Phoenix ja auch ein bisschen Englisch spricht, und notfalls haben sie halt den Hype Man dabei.
Genau, das wollte ich auch noch
sagen. Der Fan, der es macht.
Genau, ich finde, ist ganz cool eigentlich, dass gefühlt so Alex Abrahantes gefühlt für fast jeden Face-Luchador irgendwie der Manager ist. Das lässt das nochmal irgendwie so ein bisschen so wirken. Ja, diese ganzen Luchadores, zumindest halt die dann Face sind, das ist so eine Community. Die gehören halt irgendwie alle zusammen, die sind alle irgendwie verwurzelt. Gefühlt sieht die Hälfte von denen auch aus wie Rey Phoenix. Also das gibt dem irgendwie so einen ganz coolen Touch, wie ich finde.
Ja, und dadurch, dass, also wenn du bei Commander bin ich mir sicher, wo er jetzt dauerhaft bleibt, ob der mehr AEW oder mehr Ring of Honor worken würde, dadurch geht das. So, wenn er dann da macht er das, und also macht er mit Commander, und bei AEW macht er halt mit den Lucha Brothers. Aber ansonsten darf es halt auch nicht zu viel werden. Außer du erzählst das halt, dass er wie Mark Sterling irgendwie ein Anwalt ist und die ihn im Endeffekt einfach nur bezahlen dafür. Das würde dann wiederum gehen. Aber naja. Ja. Was ich positiv hervorheben möchte zu dem Match, ist, dass es für den Stil, diesen Lucha-Style, auch gerade mit diesem vielen High-Flying-Gedöns, was sie dann ab einem gewissen Punkt ja gemacht haben, sehr, sehr flüssig war. Und ja. Lucha hat ja oft das Problem, dass sie halt sehr, wirklich sehr genau getimed haben müssen und dadurch dann viel Wartezeit entsteht im Match, die einen rausbringen kann. Und hier haben sie es hingekriegt, dass es sehr, sehr flüssig ist und man wenig das Gefühl hatte, okay, ich muss, XY bereitet sich jetzt gerade auf den Spot vor, den er gleich kassieren wird. So.
Ja, das, ich weiß, dass du meinst. Ja, das war ja ganz, ganz flüssig. Wie gesagt, ich fand es ganz cool, dass man am Anfang so ein bisschen auf die Matte gegangen ist, so ein bisschen Hold for Hold gegangen ist. Das war, weil viele Leute denken ja auch immer, Lucha Libre ist halt quasi nur reines Highflying. Aber nee. Es ist ja eigentlich viel umfangreicher.
Highflying ist halt das Main-Ding aus dem Lucha.
Ja, klar.
Dass das Main-Ding ist, heißt ja nicht, dass es nichts anderes gibt.
Nee. Lucha Libre ist ja auch eigentlich, also mittlerweile ja schon, aber eigentlich ist es ja kein Stil, sondern es ist ja eigentlich nur, also Lucha Libre bedeutet ja mehr oder weniger Wrestling übersetzt, ne? Also es ist ja einfach nur, oder frei übersetzt würde es heißen, freier Kampf, aber es ist ja eigentlich nur der oder der spanische Name für Wrestling.
Ja.
Und es definiert ja keinen Stil. Genauso wie Strong Style ist ja an für sich eigentlich, oder Puriso ist ja eigentlich auch kein Stil, sondern das ist ja eigentlich nur der Name. Also, es ist ja irgendwie schon ein Stil, weil sich das Wrestling ja unterscheidet von dem amerikanischen, und deswegen ist es ja irgendwie auch ein Stil. Aber an für sich ist es ja eigentlich nur das fremdsprachige Äquivalent zu dem Begriff Wrestling. So wie man hier halt manchmal Catchen sagt oder sowas. Das ist zwar auch kein deutscher Begriff, aber, ne?
Aber es ist so der deutsche Begriff für Wrestling, so. Ne, wo ist denn ja hier zum Catchen?
Ja, also beziehungsweise die deutsche Übersetzung von Wrestling wäre dann ja Ringen, aber das sind ja dann wieder separate Sportarten.
Wollte gerade sagen, ja gut, und in den USA hast du ja Professional Wrestling, das, was wir gerne gucken.
Genau, und Amateur Wrestling ist das Ringen.
Genau. Ja, aber gut, die haben mich sagen auch zu Soccer, zu Fußball, Trottel.
Ja, das war ein bisschen Begriffsstunde jetzt gerade hier im Catch-Club.
sowas macht mehr Spaß, als wenn wir hier nur von A nach B springen.
Das ist richtig.
Apropos nach B springen. Dalton Castle ist über einen seiner Bs, nämlich einen seiner Boys, in den Ring gesprungen bei seinem Entrance für sein Ring of Honor World Television Title Match gegen Samoa Joe.
Ja.
Das war eine Überleitung, wie vor dem Herrn.
Ja.
Ich würde einfach mal einstarten.
Geht schon.
Ich fand's gut, wie sie es umgesetzt haben, weil du kannst Dalton Castle nicht als kompletten Underdog erzählen. Das funktioniert nicht. Auch wenn er physisch ist, er unterlegen. Das haben sie mit eingebracht. Aber so vom Wrestling her ist Dalton Castle auf einem Level mit einem Samoa Joe.
Ja.
Und das haben sie, finde ich, sehr, 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 sehr schön eingewoben. Das Einzige, wo halt Castle hin und wieder Probleme hatte, war halt eben mit der Physis eines Samoa Joes. Und dadurch gab es dann ein sehr, sehr ausgeglichenes World Television Championship Match, was mich für die 14 Minuten, die es ging, gut unterhalten hat. Und schlussendlich Stokely Hathaway. Hathaway, ja. Dafür gesorgt hat, dass die Boys rausfliegen, nach einer leichten Bedrohung von Samoa Joe. Mal gucken, wie sie es da jetzt weiter erzählen. Was dafür gesorgt hat, dass Joe Dalton Castle in den Rear Naked Choke nehmen kann und schlussendlich dann halt ausfadet.
Ich glaube, es gab sogar vorher noch einen Low Blow von Joe.
Dann habe ich es nicht gesehen, aber ich dachte, es kann halt gut sein, dass Joe das auch noch einmal zugelangt hat.
Ich meine ja, oder zwischen die Beine zumindest getreten, also nicht mit dem Logo, mit der Handarm, sondern halt so ein Esel, also nicht ein Esel, der ist ja von hinten, aber in die Klöte getreten halt.
Kann gut sein, dadurch hast du ja nochmal eine einfache Möglichkeit, ihn dann in den Chokehold zu nehmen. Ja, wie fandst du denn das Match?
Ich glaube, ich fand es nicht so gut wie du. Ich muss aber auch sagen, ich bin mittlerweile echt drüber von Dalton Castle. Ich habe den schon so lange gesehen. Gefühlt ist das auch nach all den Jahren immer noch der gleiche Charakter. Der ist ja auch körperlich ja ziemlich fertig. Der hat ja immer noch seine Rückenprobleme. Der hatte ja auch wie so ein Gürtel da halt, so ein Schutzgürtel da halt um die Hüften. Und wie gesagt, ich finde, der Charakter hat sich einfach ein bisschen totgefahren, ein bisschen auserzählt. Deswegen kann ich ihm nicht mehr so viel abgewinnen. Ich fand's aber ganz cool gemacht. Also, ich hatte damit jetzt gar nicht so gerechnet. Ich habe gedacht, das wird jetzt auch wieder so ein relativ easy Ding von Samoa Joe. Also kein Squash, aber Joe, der halt schon dominant ist, wie es halt in den meisten Joe-Matches ist. Aber dafür konnte dann halt Dalton Castle gut mithalten. Ich glaube, der hat sogar dann irgendwann geschafft, Samoa Joe zu German Suplexen.
Ja.
Und, ich fand's dann jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht mega gut. Also, es war in Ordnung. Ein bisschen random dann das Finish da halt, dass Stokely halt die Boys rauswirft, obwohl die halt gar nichts gemacht haben.
Also ganz kurz zu Dalton Castle. Mhm. Ich glaube, es liegt momentan auch so ein bisschen daran, dass du halt momentan nicht viel erzählst. Ja, er kommt mit seinen Boys hin, er macht diesen extravaganten Charakter, aber du erzählst halt gerade nichts mit ihm. Und ich glaube, wenn du Geschichten erzählst, ich glaube, dann kann man das auch wieder ein bisschen besser finden, als man es jetzt findet.
Ja, ich glaube, er baut auch so ein bisschen so eine Story, dass du halt wirklich so hinter ihm stehst halt, ne?
Ja.
So ein bisschen, dass du mit ihm mitfieberst, dass du ihm auch entgegenfieberst vielleicht, wenn er um den Titel antritt oder sowas halt.
Genau.
Ja, das macht Sinn, das könnte definitiv helfen, denke ich. Ja, da kam Stokely halt raus, ne, hat dann, wie gesagt, für die Ablenkung quasi gesorgt. Ja, ich glaube, man versucht hier so ein bisschen quasi die Story zu gehen. Samoa Joe versucht sich halt Vorteil zu machen, indem er halt, also er kooperiert nicht mit dieser Authority-Figur, weil Stokely ist ja einer von zwei Matchmakern quasi bei Ring of Honor zusammen mit Jerry Lynn.
Genau.
Und, also in Kayfabe, ne, on air. Und dass er quasi sich Vorteile, also dass Joe sich jetzt halt Vorteile holt, indem er halt Stokely quasi bedroht. Und er hat Schiss vor Samoa Joe, deswegen macht er halt, was er will. Kann man machen. Aber die Sache ist halt, das ist halt fucking Samoa Joe, der braucht doch sowas gar nicht. Das ist quasi der kräftigste Wrestler im Roster. Ja, vielleicht mit Claudio, aber auch einer der erfahrensten Wrestler, die du halt hast, also sowohl in AEW als auch in Ring of Honor. Und der braucht doch so eine Shenanigans gar nicht. Das ist halt ein Heel-Wrestlers-Wrestler, der die Leute halt dominiert und wegwämst. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen, ja, man kann es vernünftig erzählen, aber ich sehe die Notwendigkeit daran eigentlich nicht.
Ja, stimmt. Also es kommt damit hin, weil wenn das so ein Ding wird von wegen, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr. So, ich habe keinen Bock zu catchen, so mach du mal. So, ich, als ob ich mir hier mir das gebe. Oder nur wie jetzt, das ist ja auch eine Darstellung von Dalton Castle, die halt stark ist, dass Joe sich halt dazu genötigt fühlt. Weil er sagt so, ey, nee, das ist mir zu anstrengend. Stokely, jalla Abfahrt. Mach du mal.
Ja.
Oder die Boys gehen mir einfach nur auf den Sack, so mäßig.
Ja.
Ne?
Ja, mal gucken, das ist ja jetzt auch erst der Anfang von dieser ganzen Geschichte, also mal gucken, wo sie sich noch wenden. Da wird das ja dann wahrscheinlich, dadurch, dass du halt zwei Authority-Figures hast, was ich ganz cool finde, eigentlich so einen Heel und einen Face, wird dann irgendwann Jerry Lynn ja wahrscheinlich auch sagen, so, Junge, was machst du da halt, ne? Also, ne, das geht hier so nicht.
Sollte er zumindest.
Ja, und dann, ja, also, mir gefällt es jetzt noch nicht so, wie man es macht, aber ja, mal schauen, könnte auf jeden Fall interessant werden.
Ich muss sagen, das mit den Authority Figures hatte jetzt auch erst angefangen, ein paar Wochen vor Death Before Dishonor. Ja. Von daher, who knows, wo sie damit noch hinwollen.
Finde ich aber an für sich, also ich bin ja nicht mehr so der Fan von Authority Figures, weil ich finde, das ist mittlerweile im Wrestling auch ausgelutscht, da bist du halt auch einfach geschädigt von der WWE. aber so zu Ring of Honor und dann gerade mit so einem Heel-Face-Dings, finde ich es eigentlich okay.
Also gerade hier Authority Figures finde ich halt mittlerweile nur noch lästig.
Weil halt auch immer dasselbe machen. Wir versuchen nur irgendwelchen Face zu screwen. Oder sonst irgendwas so, ja. Aber da, sowas vielleicht nochmal auch gerade mit Stokely ist eigentlich genial, so in seiner Rolle dann als diese Authority-Figur, finde ich schon sehr lustig eigentlich. Und Jerry Lynn ist halt eh super. Von daher kann man es machen.
Ja. Meine Authority-Figur im Professional Wrestling ist und bleibt immer noch Scott D'Amore von Impact Wrestling. Der ist hervorragend in seiner Rolle. Lieben wir. Ja. Was ich auch geliebt habe, wo ich gerne wissen möchte, ob du es geliebt hast, ist das nächste Match auf der Card.
Natürlich.
Die Ring of Honor World Tag Team Championships standen auf dem Spiel. Die Best Friends, The Kingdom, Aussie Open, alle drei zusammen, haben die Lucha Bros herausgefordert. Drew,
was sagst du? Ja, das war Abfahrt, ne? auch ein bisschen random halt zu announce das Match, aber finde ich dann okay halt. Beziehungsweise die Best Friends haben ja, glaube ich, ihre Probleme mit den Lucha Bros. Und ja, Kingdom ist halt das Team bei Ring of Honor, kannst du halt also auch mit reinpacken.
Ja, ich glaube, die Probleme kommen jetzt erst auf dadurch.
Ah, okay, ich hatte das so interpretiert, dass es da schon vorher ein bisschen gab.
Nicht, dass ich wüsste. Ich kann mich aber auch irren.
Nee, okay, dann war das nur mein Eindruck, ist ja okay. Erstmal mega, dass Mark Davis halt wieder am Start ist. Der hatte ja auch da Knieprobleme mit Meniskus. Ist halt immer so eine Sache, ne? Knie-Meniskus, dann denkst du immer so, ja, okay, der ist jetzt lange out. War das zum Glück nicht so?
Er ist Ozzy Dieter.
Ja, quasi. Und von daher schön erstmal, dass er wieder da ist, dass sie ihn, dass er nicht so lange gebraucht hat in der Verletzung. Freut mich.
Ja.
Und das war echt cool. Schönes viel hin und her. Dann auch mit den klassischen, das war ja kein klassisches Vorbild, sondern es war ja, wie das bei Ring of Honor heißt, ein Four Corner of Survival. Also sprich, es sind nur zwei Leute im Ring. Und dann musst du halt untereinander taggen. Also sowohl deine Gegner können sich selber eintaggen, können auch eingetaggt werden.
Das ist eigentlich ein klassisches Tag-Team-Multiman-Match.
Ja.
Also, auch wenn ich es immer ein bisschen schade finde, aber bei Tag-Team-Matches ist es, glaube ich, immer so. Oder du spielst damit sehr, sehr viel, dass es Teil des Matches ist. Okay, du startest nicht von direkt von Anfang an. Du musst irgendwie ins Match reinkommen, dir irgendwie eine Möglichkeit finden. Also, ja. Ich glaube nicht, dass das so ein Ring of Honor spezifisches Ding ist.
Ja, der Name auf jeden Fall ist eigentlich dieses Corner Survival. Das ist halt das Ring of Honor. Das ist halt das Pendant zum. Bei der WWE heißt es Fatal 4-Way, in Indies heißt es 4-Way Dance, bei Ring of Honor ist es halt das Foreground of Survival. Nee, ich fand's cool, ich hatte meinen Spaß damit. Trent hat ja dann einen üblen Shot abgekriegt, der hat dann über oder unterm Auge geblutet irgendwann?
Ums Auge herum, sagen.
Ja, oder so ums Auge herum. Ich hab gar nicht mitgekriegt, bei welchem Spot das passiert ist, aber sah böse aus.
Ich glaube, ich war sogar mit einem Stuhleinsatz?
Ja, oder verwechsel
ich gerade was?
Ja, kann sein.
Aber ich meine, das soll wirklich so neben dem Ring, dass er plötzlich in den Stuhl zum Einsatz kam.
Oh. Ja, nee, fand ich dann aber trotzdem echt cool. Hat mir Spaß gemacht, so schönes Hin und Her. Ich mochte auch das Finish, wo es so ein bisschen, ich sag mal, chaotisch wurde.
Also sie haben das, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Im Endeffekt war das genau ein Four-Way-Tag-Match mit genau dem, was man erwartet hat. Ne? Jedes Team zeigt so ein Best-of ihrer Offensive Und du hast diese üblichen Spots mit allen zusammen, wie jetzt ein Suplex nach draußen in die Masse und solche Geschichten. Aber sie haben es sehr, sehr gut hingekriegt. Mit fortlaufender Zeit, also je länger das Match ging, desto intensiver wurde es. Auch mit den Near Falls und so weiter, das haben sie in meinen Augen sehr, sehr, sehr gut umgesetzt.
Ja, das haben sie echt gut gemacht. Ich meine, du hast halt auch halt mega, also eigentlich ist, wenn du das so guckst, war das schon ein stacktes Match. Du hast die Lucha Bros gegen Aussie Open, du hast das Kingdom noch damit am Start, was halt eigentlich im Moment so das Team ist von Ring of Honor. Und du hast halt die Best Friends noch für den coolen Mix eigentlich dabei. Also so von der Paarung klingt das eigentlich schon awesome. Und genau, wie gesagt, viel hin und her, coole, dramatische Nearfalls und am Ende hat es dann echt Aussie Open geschafft, hätte ich nicht gedacht.
Aber freut mich mega. Also, und ich glaube, dass du bei Ring of Honor auch gerade von der Größe, wie groß sie sind, auch gerade bei Ring of Honor perfekt richtig sind. Und ja. Bei Lucha Bros, die sind zu groß für Ring of Honor mittlerweile.
Ja, dadurch, dass die halt auch schon so viel die sind ja quasi auch bei AW seit dem Start, die waren ja Tag Team Champions bei AW schon. Und dann denkst du immer so, ja, die gehören irgendwie nicht hierhin, so zu Ring of Honor. In Ring of Honor sind sie so ein bisschen wasted.
Ja.
Und das finde ich auch das Blöde. Ich finde, die Titelregentschaft, die haben, war halt leider nicht so gut, weil sie haben halt beim letzten Pay-Per-View die Titel gewonnen. Haben die zweimal bei Dynamite verteidigt.
Ja, und waren seitdem gefühlt kaum da.
Genau. Und da, also das ist dann wieder, finde ich, so ein bisschen blöd halt. Die waren halt nie da, haben irgendwie keine Chance gehabt, die Titel zu verteidigen. Ich glaube, die hatten auch so keine Matches bei Ring of Honor, also keine Nicht-Titel-Matches. Und das ist dann immer
ich glaube tatsächlich, Ray Phoenix war, glaube ich, ein, zwei Mal zu sehen seit dem Titelgewinn in Singles-Matches, aber einen Penta nicht.
Ja, aber das bringt mir dann ja auch nichts. Dann ist ein Phoenix-Singles-Match vielleicht ganz cool, aber das bringt ja dann irgendwie auch für den Value der Tag-Team-Titles dann irgendwie nichts.
Ja, du hast sie dir halt gegeben. Auf dem ersten Blick denkst du, oh geil, das macht die Titel wertvoller. Ja, aber im Endeffekt hast du halt leider nichts damit gemacht. Ne?
Ja. Ich denke aber, dass sich das jetzt mit Aussie Open dann ändert. Es gab ja noch so ein kleines Interview von denen dann halt, wo sie meinen, so, ja, komm, das ist jetzt ja erst der Anfang, let's go, Aussie Open ist am Start. Ja, könnte ganz, 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 ganz cool werden. Ist ja auch nicht so ganz klar, sind die jetzt Heel oder Face? Ich würde eher zu Heel tendieren, aber man weiß noch nicht so 100%. Und ja, also finde ich super, freut mich mega für die. Die haben auch einen ganz guten Lauf, die haben auch schon eine ganz gute Summe an Tag Team Titeln mittlerweile gesammelt.
Ja, die sind auf jeden Fall also das Größte, was zuletzt noch auf dem freien Markt verfügbar war.
Ja.
Und das nur, weil wie Kyle Fletcher bei Unrestricted so schön gesagt hat, ja, wir haben bei New Japan nachgefragt, wie das denn mit Verträgen aussieht, weil wir hätten gerne Sicherheit. Ja, nee, können wir machen, aber nicht jetzt. Ja, selber schuld, Herr New Japan.
Ja, es ist halt...
Da hat Werner New Japan, der Erfinder von New Japan Pro Wrestling, leider verkackt.
Ja. Ja. Also, der Präsident, den Erfinder gibt's ja nicht mehr, aber...
Ja,
derjenige, der dafür Verträge zuständig ist.
Werner New Japan hat's verkackt.
Genau, der Herr New Japan.
Wer es nicht verkackt hat, ist Werner Ring of Honor. Der hat nämlich die beiden Jungs gesigned.
Ja, finde ich, also ich meine, ich kann es verstehen, ne, dass man dann sagt, okay, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, ne? Ja, ihr seid ein geiles Tag-Team, wir haben Bock auf euch, aber im Moment gibt's keine Verträge. Ja, dann brauchst du dich halt nicht wundern, wenn die sich woanders umgucken, ne? Also, Tony Khan hat sich bestimmt gefreut, der hat den mit Kusshand genommen.
Ja, Tony Khan hat sich auch richtig um die Jungs bemüht.
Ja,
ich finde euch super, habt ihr einen Vertrag eigentlich oder so? Nö, und sieht aktuell auch nicht so aus. Ernst?
Na, hier, jetzt Kleine. Haben wir einen. Tony Khan hat bei sowas einfach ein viel zu großes Herz. Der hat so ein kleines Helfer-Syndrom, glaube ich.
Ehrlich, wenn das mit Wrestlern hat, die halt so awesome sind wie Aussie Open... Ja, Digga, dann hab gerne zwei solcher Herzen.
Ja, natürlich. Ich meine, der hat ja, glaube ich, sogar auch die OP für Mark Davis bezahlt. Und da standen die ja noch nicht mal unter Vertrag.
Ja, also wurde zumindest gemunkelt.
Also, ich meine, geile Sache. Kyle Fletcher ist auch so ein Dude. Ich glaube, der hat ja ganz... Also, das Team ist ja sowieso awesome, ne? Und die werden auch mega viel reißen. Aber ich glaube... Kyle Fletcher könnte so gut einfach auch solo funktionieren. Der hat auch sich so gut gemacht. Also, als ich das erste Mal gesehen habe, war das so ein dünner Dude im Undercut oder so, wo du denkst, so, Junge, ess mal ein bisschen. Und mittlerweile ist der Typ halt auch, ne? Fantastisch.
der hat, bei dem hat der Muskelaufbau richtig gut getan.
Ja.
Was also ich mein, mit der Zeit, ey, so ein bisschen Body als Wrestler solltest du haben. Du musst nicht, es muss nicht jeder aussehen wie Brian Cage. Ja, aber wenn du halt so ein bisschen größer bist, so, ne, vor allem wenn du so eine, wie heißt das? Norman Harris-Statue hast, ja, so ein bisschen bulky, so ein bisschen stabil aussehen, tut gut.
Ja, tut gut.
Das und, lässt sich auch legitimer aussehen.
Ja, und der Dude hat alles noch vor sich, der ist fucking 24, ne, also, ja, go for it, ne?
Ja, ey, die werden irgendwann nochmal ganz groß, wenn sie verletzungsfrei bleiben und gut eingesetzt werden.
Ja, um das gut eingesetzen mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen, also auch wenn sie dann bei AEW sind, sowas einfach gegen die Young Bucks oder sowas halt, das wird schon dann nice, ne?
Wir müssen den Podcast abbrechen, ich muss mal ganz kurz auf der Seite mal anwichsen.
Oder auch 2 gegen 2 gegen Lucha Brothers könnte, glaube ich, fett werden, ne?
Ja, gegen alle Teams, die jetzt in diesem Match standen. Also,
ja.
Auch gegen FTA hatten sie ja schon das Match, was ich leider bisher immer noch nicht gesehen habe, was awesome gewesen sein soll. Also, dass sie zu den Top 10 Tag Teams der Welt gehören, ist das, glaube ich, mittlerweile unbestritten.
Ja, Fakt. Halten wir auf jeden Fall fest, Match war gut. Yes. Aussie Open Titel gewinnen auch sehr gut.
Yes. Kommen wir zu anderen Tag Team Titles, die allerdings keinerlei Wert haben und auch meiner Ansicht nach keinerlei Existenzberechtigung.
Das ist richtig.
Die World Six Man Tag Team Titles von Ring of Honor. Die Mogul Embassy hält sie, die ich eigentlich ganz cool finde. Ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen beiden heißen. Die hatten, glaube ich, auch schon Tag Team Namen davor.
Die Gates of Agony.
Genau. Die als Tag Team fänd ich super. Vielleicht mal mit ein bisschen mehr Tag Team Gear, aber das ist in Ordnung. Ja? Ich werde nicht bei jeder Folge über Tag Team Gear rumheulen. würde aber besser aussehen. Zusammen mit Brian Cage, den ich auch irgendwie eher solo sehe. Ja, und wie gesagt, diese Titel brauchst du halt nicht. Du hast eh gerade nichts in deinem Produkt. Die kannst du halt irgendwann vielleicht mal wieder einführen, wenn Ring of Honor richtig gesettelt ist, aber so, ja, werden die halt alle paar Wochen mal verteidigt. Und beim Pay-Per-View jetzt gegen so ein random Team aus Leon Ruffin und 6-0-9.
Das wäre so ein Ding, das wäre so eine Verteidigung, die hättest du halt bei den TV-Shows machen können.
Ja. Die sind jetzt gerade da, das sind New Japan Wrestler. Alles klar, komm, wir machen mal.
Ja, also ich meine, hier merkst du auch, dass gerade G1 ist, weil die Juniors haben nichts zu tun. ist ja okay, also an für sich sind das ja keine verkehrten Leute. Master Wato ist cool, Taguchi ist auch in Ordnung. Aber dann, erstens, sie werden total random mit Leon Ruffin zusammengeworfen, so what the fuck halt. Die haben halt gar keine Connection zueinander. Und das ist auch random, es gibt halt null Aufbau für dieses Ding. Das ist einfach, okay, Wato und Taguchi waren verfügbar, wir haben aber keinen anderen Platz auf der Karte, wir wollen sie auch nicht in die Zero Hour packen, packen wir sie halt in Six-Man Tag Team Title Match. Dann sind die Six-Man Tag Team Titles auch auf der Karte. Ja. Braucht kein Schwein, hätte streichen können.
Genau, Wato war auch der Einzige vom Dreier gespannt, der mich überzeugt hat.
Ja.
Der hatte so ein paar funky Moves dabei, passend zu seinem Gimmick, beziehungsweise seinem Namen. Der ein bisschen eigen waren. Trotzdem muss ich allerdings sagen, dass das Match überraschend unterhaltsam war. Hätte ich nicht mitgerechnet, gerade bei so einer Random-Ansetzung.
Schlechter, also man hat ganz gut dieses... Also das Geile beim Mogul Embassy ist ja, sonst hast du immer so ein Stable, du hast einen Henchman oder einen Tag-Team-Henchman und dann hast du so einen Mittel-Guy, der halt, ich sag mal, ein normaler Guy. Aber du hast einfach drei so Watze. und das finde ich eigentlich ganz cool, das passt dann irgendwie auch. Prinz Nana ist eh bester Mann. Und man
hat sehr unterhaltsamer Dude.
Ja, man hat da, der ist ja ein legiter nigerianischer Prinz, finde ich sehr cool.
Sicher, dass der ein legiter Prinz ist?
Ja. Oder er kommt aus einer königlichen Familie. Aus so einer afrikanischen Königsstamm.
Also wahrscheinlich von... Ja, okay. Ja, ich habe gerade so groß United Kingdom und so weiter, so in der Größe gedacht, so da. Aber ja, okay, in diesen afrikanischen Völkern, das ist ja viel, dass da einfach der König ist, aber effektiv ist der Bereich halt relativ klein. Ja,
also der hat keine Regierungsmacht oder sowas. Also hier genau steht sowas. Bei Cage Match stimmt, der stammt aus einer königlichen Familie des Ashanti-Stamms und ist tatsächlich ein Prinz. Aber Also das sind ja dann auch eigentlich nur so, ich sag mal, ist auch Ghana, ist es nicht, ich habe glaube ich gerade ein anderes Land gesagt.
Ich glaube, ich hatte Nigeria gesagt.
Genau. Ja, also das hat ja keine Aussagekraft. Also der regiert jetzt nicht über über Ghana oder sowas, sondern das ist halt einfach nur ein Titel, sag ich mal.
Ja, so halt in seinem Stamm ist er halt der Prinz. Oder in dem Stamm, wo er herkommt. Ist ja auch nichts Schlimmes.
Nö, um Gottes Willen, das passt auch zu. Also ich mag eigentlich seinen Auftritt eigentlich sehr gerne.
Ich aber jetzt kommen wir super noch, unterhaltsam.
Ja. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Match wirklich dann halt. Ja, man hat ganz gut diese so gespielt, okay, das Mogul Embassy ist halt, sind jetzt halt die Dominanten. Die anderen versuchen ein bisschen durchzukommen. Besser funktioniert, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt wirklich gedacht, die werden da jetzt einfach irgendwie weggewämst, so, keine Ahnung, in 6 bis 8 Minuten und dann halt fertig. Aber nee, so war ein bisschen kompetitiv, sag ich mal.
Ja, sie haben es geschafft, die Mogul MC zumindest so mal kurzweilig in leichte Schwierigkeiten zu bringen.
Ja.
Und was ich sehr gut fand, was auch, finde ich, wichtig ist, wenn du es schon auf den Pay-Per-View packst.
Ja, ich meine, dieses dominante Ding, das kannst du halt hin und wieder machen, aber wenn du das halt immer machst, ist es halt auch, das ist ja immer das größte, die größte Kritik, die man an so Big Man hat, dass die halt immer nur zack, 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 austeilen und dann entweder gewinnen oder dann durch irgendein Upset dann halt eingerollt werden oder dann abgestaubt werden oder sowas. Dann so hast du halt ein bisschen mal wenigstens was anderes da halt bei.
Ja, sie werden auch leider oft so gebuckt. Ich kann mich erinnern, wie als Ryback damals zur WWE kam, der hat erstmal irgendwie ein Jahr lang jede Woche halt irgendwen weggewämst. Bis man dann gesagt hat, okay, jetzt gehen wir ihm mal einen Titel schaut, dann gewinnt er natürlich den Titel, dann muss halt irgendwer kommen, um den zu entthronen. Aber gleichzeitig hat man keine Idee, was denn danach passieren soll.
Und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Im Prinzip ist es mit Wardlow ja ähnlich.
Ja. Ja, da lehnst du dich nicht weit aus dem Fenster.
Ja,
und also... Dem hat man dann sogar noch einen zweiten Anlauf gegeben.
Ja. Ja, schade, aber das ist nicht das Thema. Ja, wie gesagt, soweit fand ich es auch.
Also besser. Title ist sowieso verflucht.
Ja, leider ja, leider ja. Ich sehe auch schon kommen, dass Luchasaurus den droppen muss bei All Out.
Ja, gut, All aber Out, ja. Das ist ja noch ein bisschen hin.
Ja, das stimmt. Anderthalb Monate knapp, ne?
Oh, dann hat er wenigstens den Run.
Ja, das stimmt. Aber ja, wie gesagt, Match war eigentlich ganz cool, fand ich auch ganz cool, ein bisschen besser als erwartet. Du hast aber trotzdem so keine Sekunde abgenommen, dass die Titel hier wechseln können.
Nee, so richtig nicht. Man hat es enjoyed, dass das Kingdom, dass die Mogul Embassy so ein bisschen in Schwierigkeiten geraten ist. Aber ja, so richtig gedacht hat man es nicht, dass da jetzt nochmal was passiert.
Ja, vor allem, weil es ja noch zwei New Japan Wrestler sind, den gibt es jetzt auch nicht so random einfach diese Titel.
Ja, vor allem welche New Japan Wrestler, ne?
Ja.
Darf man auch nicht vergessen.
Ja, es ist.
So, Masawato ist. Der machte mal einen Opener-Multiman-Tag-Match mit.
Es ist schon besser um ihn geworden.
Ja, aber das ist so sein Standing bei New Japan. So. Der ist halt. Hat halt nicht keine wirkliche Relevanz, sagen wir es so.
Oh, es geht mittlerweile tatsächlich. Er hat ja auch das beste Super Juniors gewonnen.
Achso, das wusste ich nicht. Haben sie ihn da ein bisschen wieder rausgeholt.
Also, er hat schon so ein bisschen aus dem, ich sag mal, aus dem Undercard-Status ist er schon ein bisschen raus. Doch.
Das freut mich für ihn, weil er ist auch unterhaltsam. Ich dachte, der wäre mittlerweile auch schon einfach da, auch freiwillig unten mit.
Ja,
ach, wobei, Wato ist ja 26.
Ja, der ist noch relativ jung.
Der sieht aus wie über 40.
nee, der ist von ein paar Jahren ist der erst aus der Exkursion wiedergekommen.
Oder verwechsel ich gerade ihn mit Taguchi?
Ich glaube, du verwechselst ihn mit Taguchi. Taguchi sieht aus wie 40. Also Taguchi war der in der grünen Hose, Wato der mit den blauen Haaren, ne? Und blaue Hose.
Ja, ich versuche gerade. Okay. Man geht auf Taguchis, auf seinen Twitter, scrollt einfach nur zweimal und sein zweiter Post ist einfach direkt: Hey Siri, wen du reagierst, Handy? Gut. Mit irgendwelchen Mädels die Arsch zeigen.
Ja, das habe ich gesehen, stimmt.
Jetzt muss ich. Ja, doch, den mit der grünen Hose, den meinte ich, der diese leichten Funky-Moves hatte. Hab ich die Namen verwechselt, einfach nur vorhin. Naja. Aber ja. Dann, war Wato nicht der, den ich meinte. Und dann freut es mich, dass er da ein bisschen besser unterwegs ist mittlerweile.
Ja, doch.
Gut.
Gut.
Wollen wir zu meiner Überraschung des Abends gehen?
gerne.
Nämlich aufgrund dessen, wie sie dieses Match geführt haben. Also, ja. dass Daniel Garcia und Katsuyori Shibata ein mindestens gutes Match abliefern werden, das war mir von vornherein klar. Aber da braucht man, glaube ich, auch nicht irgendwie groß spekulieren.
Nee.
Und wenn die beiden gegeneinander auf einer Karte stehen, dann weiß man, wird gut.
Ja.
Aber dass sie erst anfangen, zuerst verknoten sie sich ein bisschen. Und dann gehen die plötzlich neben dem Ring und prügeln sich da und schmeißen sich gegenseitig in Barrikadenschläge. Das ist aber untypisch für ein Pure Titles Match. Und dann machen sie erstmal ein Taunt-Duell mitten im Ring.
Ja.
Like, what the fuck? Das ist nicht Pure Wrestling, aber es ist super unterhaltsam, um danach zu Batsch-Batsch-Fighting wieder zu gehen.
Ja, genau.
So die erste Hälfte sehr untypisch in meinen Augen. Und danach pure typisch, gab's auf die Fresse.
Würde ich mitgehen. War wirklich cool geführt. Es wurde ja auch, glaube ich, nur ein einziger Roadbreak, nämlich einer von Daniel Garcia, verbraucht, relativ zu Anfang. In dem Match.
Ja.
Und das finde ich auch immer nett, wenn man da nicht so quasi, sag mal, die Roadbreaks werden halt gespammt oder sowas. Weil, Daniel Garcia ist gut, der braucht keine Roadbreaks. Fucking Katsuyori Shibata braucht auch keine Roadbreaks. wobei... Ich finde oft für Shibata, also klar, der hat natürlich auch seinen gewissen Status, aber ich glaube, der wird oft ein bisschen zu dominant dargestellt. Also lass ihn ruhig mal gerne ein bisschen einstecken. Aber vielleicht hat das da auch was mit seiner Gesundheitsakte natürlich zu tun.
Ja, ihr wart ja gehypt ohne Ende, als er plötzlich wieder da war.
Ja, das war schon gut. Also große Liebe für Shibata. Das ist auch. Gibt es einen besseren Opening-Riff für einen Teamsong als den von Shibata? Die Antwort ist nein. da ist direkt, also, wenn ich den ersten Riff der Musik höre, dann bin ich drin. Da war ich so, ja, let's go. Gänsehautabfahrt, bin ich dabei. Ich fand's auch wirklich gut, wie du sagst, am Anfang ein bisschen untypisch, dann ging's los. Ich fand's auch sehr geil, wo Daniel Garcias neue Masche ist ja, dass er seinen Magic Mike-Tanz immer macht. Und dann fängt er an, Shibata anzutanzen und er einfach so, nö, und geht dann in seine typische Pose in den Schneidersitz. Und das macht Daniel Garcia, statt sich auch einfach hinzusetzen, tanzt er so langsam runter da in seinem Dance in die sitzende Position rein. Fand ich sehr lustig.
Mich so weggeschmissen vor Lachen, das war großartig.
Ja, und natürlich immer noch dieses Sports Entertainer-Ding halt voll durchgezogen. Finde ich sehr geil. Das hat auch dann für einen ganz coolen Kontrast gesorgt, weil Shibata gesagt hat so, nee, auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Dann kriegst du jetzt erstmal eine geklebt, während wir da sitzen. Und so ein bisschen auch so, ja, Zero Fucks halt so No Bullshit gegen das Ganze, was da derjenige hier macht. Das hat ganz gut gepasst eigentlich, fand ich, von der Dynamik. Obwohl es ein Pure Roots-Teil-Match war. Fand ich gut.
Wie gesagt, Überraschung des Abends, einfach aufgrund dessen, wie sie es geworkt haben schlussendlich.
Und danach wollte Shibata ja noch einen Handshake haben, wollte den Code of Honor vollführen. Und der Gast hier so, nö, gab nur den Mittelfinger. Und ich glaube, Shibata hat so ein bisschen dann seine Hand genommen, wollte so den Code of Honor ein bisschen erzwingen, glaube ich. Und dann Garcia abgedampft.
Ja. Bei Garcia, wo es hingeht, behält man ihn dauerhaft bei Ring of Honor? Oder wechselt er dauerhaft oder bleibt er dauerhaft bei AEW?
Er hat eigentlich eine Sag.
Ich sehe ihn persönlich eher dauerhaft bei AEW.
Ja.
Aber da, nichts Genaues weiß man nicht, weil man auch nicht weiß, wie genau die Trailer da jetzt auf Dauer ablaufen sollen.
Ja, und man weiß ja auch nicht so ganz genau, wo diese Story hinläuft, wo er gerade aktuell drin ist bei AEW. Weil er hat ja mit Sammy das Eliminator-Final verloren. Ja. Und man hat so ein bisschen angeteased, dass es die JS ja vielleicht auch nicht mehr geben wird, weil sich Jericho ja eventuell mit Don Callis zusammentut.
Danach sieht es zumindest aus. Oder dass er es ablehnt und dadurch dann in eine kleine Fehde mit Takeshita kommt.
Oh, das wäre auch cool, ja.
Na, die gewinnt, ne? Jericho, das macht Jericho ja wirklich gut. Ne? Man kann ihn kritisieren, wie man will. Aber er weiß halt um seinen Status und er weiß auch, dass wenn jemand gegen ihn gewinnt, geht dieser Mensch over und das hilft demjenigen.
Ja.
Und das macht er sehr, sehr gut, wie ich finde.
Ja, definitiv. Das muss man ihm einfach lassen. Credit where credit is due. Yes. Und, ja, aber mal gucken. Also, ich tippe eher auf das, dass vielleicht die JAS so langsam dann zerbricht, dass dann, die Leute, also Jake Hager hat sich ja mehr oder weniger schon komplett abgewandt.
Ja, ey, ne, jetzt, du sagst da vielleicht, so, was soll das? Hier ist der Hut. Ich liebe diesen Hut. Aber ich, solange du keine feste Entscheidung oder keine Entscheidung getroffen hast, so kann ich das nicht. Sieh zu, dass du dich entscheidest.
Ja, finde ich auch gut, dass man, also, dann bedeuten diese Stable-Auflösungen auch was, weil die dann halt sagen, so, weil die anderen wissen ja auch gar nicht, so was abgeht, so, ja, wie du redest mit Don Callis, was ist mit uns hier halt, so, ne? Finde ich eigentlich ganz cool gemacht und egal, wie es dann aufgeht, ob dann, wie du sagst, dann das Jericho-Programm gegen Takeshita kommt oder ob dann halt die JAS dann halt zusammen auseinanderbricht oder dann ohne Jericho weitermacht, so finde ich es eigentlich ganz cool, weil du weißt auch nicht so ganz genau, wo es hingeht, wie geht's damit weiter mit Garcia und Guevara, da war ja am Anfang auch erst so, ja, die hatten so keinen Bock aufeinander, sind aber mittlerweile dann doch zusammengewachsen.
Und, da kann ich mir vorstellen, dass durch diesen Verlust im Turnier, dass es da dann jetzt zum Split kommt und zu einer Fehde zwischen den beiden, die du sehr gut erzählen kannst. Guevara ja, wieder ja. Faceturn, weil Healer hat nicht funktioniert. Ja. Und dadurch, dass er jetzt ja ein Baby bekommt und so weiter und sie diese nervige Teenage-Love-Story mit Ty nicht mehr im TV präsent ist, funktioniert er ja auch wieder.
Ja.
Haben ja zum Beispiel relativ schnell festgestellt, ja, das kommt nicht so gut an. Also,
die Fans haben es gehasst.
Ja, aber auch im negativen Sinne gehasst, leider.
Ja.
Dadurch haben es dann halt auf 100 hochgedreht.
Ja, was klar.
Dem Ganzen auch nicht gut getan hat. Aber dass die beiden sich halt battlen, in der Zeit löst sich das JAS so in Wohlgefallen auf. So was mit 2.0 ist, weiß auch gerade keiner.
Nee.
Außer, dass der Magic Snipple hart sind. Großartig Catch, weil jetzt nur wie von Ethan Page damals dieses Teil des Tits in the Game.
Ja.
Wie gesagt, Don Callis und Takeshita gegen Jericho, parallel Sammy Guevara gegen Garcia. Garcia, der dann vielleicht auch weiterhin erstmal an Jerichos Seite ist und sich dann irgendwann trennt.
Ja.
Und Jericho dann halt erstmal wieder alleine dasteht.
So. Ja.
So wäre zumindest mein Fantasy-Booking in meinem Kopf gerade.
Klingt gut. Du hast gerade Ethan Page gesagt. Ethan Page wäre jemand, der auch sehr gut in Ring of Honor Main Event passen würde, wie ich finde.
Ja.
Weil er macht ja auch nicht so viele Momente bei AEW.
Ja, der ist jetzt gerade face geturnt, weil sein Vertrag mit Hardy gehört.
Genau, sowas halt. Und ja, kann man machen, aber ich glaube, so ein Ring of Honor Run für ihn wäre, glaube ich, ganz cool. Also auch dann so, vielleicht sogar als World Champion oder so, keine Ahnung. Würde passen.
Ja, warum nicht? Warum nicht?
Also du hast ja gemerkt, dass es über Over ist. Also die Promo gegen MJF, ja gut, die war in seiner Heimatstadt, ne? Aber die war richtig gut. Dabei ja. Bei der ersten oder zweiten Collision.
So, ich bin mega Ethan Page-Fan. Ich finde diesen Typen großartig. Ich halte ihn für unter Wert eingesetzt momentan.
Ja.
Habe jetzt die Hoffnung, dass mit dem quasi Face-Turn und auch mit mehr TV-Zeit, die AEW hat, dass das jetzt ein bisschen besser wird. Oder ja. Wie du sagst, vielleicht einfach mal einen ein, zwei Jahre erstmal, weil der ist ja, glaube ich, auch schon deutlich über 30.
Ja.
Erstmal für ein, zwei Jahre nochmal zu Dingsy packen.
Gerne.
Und wer ist denn Ethan Page? Der ist 33. Also kannst du den Problem jetzt nochmal für ein, zwei Jahre bei Ring of Honor parken.
Ja.
Und dann nochmal einen AEW-Run machen. Mit ein bisschen ja, Momentum. Fall. Von vornherein vernünftig geplant.
Ja. Dann kann man ihn ja auch gut pushen, sagen, ja, ist hier former Ring of Honor World Champion oder sowas.
Genau. Und er hat seiner Tochter versprochen, dass er innerhalb noch in diesem Jahr Titelgold gewinnen wird.
Oh.
Hat er wohl seiner Tochter versprochen.
Ja, cool.
Ja, und er muss ja seine Versprechen halten. Du kannst ja keinem Kind anlügen. Lügen darf man nämlich nicht sagen.
Das ist richtig.
Wobei die Frage, ob er das seinem Kind wirklich versprochen hat oder ob das nur Teil der Promo war, wissen wir natürlich nicht, ne?
Ja.
Gut. Das nächste Match auf der Card. Ein Match von den wenigen Matches mit einem guten Aufbau. Oder überhaupt mit einem richtigen Aufbau. Die Dark Order tritt an gegen The Righteous und Stu Grayson. Stu, der sich gegen die Dark Order gewandt hat. Der auch eine Zeit lang nicht mehr bei AEW unter Vertrag war. Mittlerweile glücklicherweise wieder da ist, weil ich ihn sehr mochte oder auch sehr mag. Aber so ein bisschen so, ey, ihr seid nicht mehr die Dark Order. So, keine Ahnung, was für ein Witzfigurenhaufen ihr seid, aber ihr seid nicht mehr das, weswegen die Dark Order gegründet wurde.
Hat er irgendwie recht, ne?
Hat er vollkommen mit recht. Und parallel dazu The Righteous auf den Plan gerufen wird, die so ein bisschen mehr wie die Dark Order sind, wie die Dark Order mal war. Wenn ja. Auch mehr so Sumpf-Sekte-artig.
Ja, ich finde, es passt aber irgendwie. Stu Grayson mit The Righteous, das hat irgendwie was.
Ich mag The Righteous auch. Also zumindest Vincent finde ich mega cool. Dutch weiß ich nicht. Aber ja. Funktioniert.
Ja, in diesem Righteous-Ding funktioniert auf jeden Fall. Ja, ich würde zum Match einfach gerade mal anfangen.
Ja, gern.
Das war für mich ein bisschen die Überraschung der Show. Boah, das war ziemlich gut.
Das war großartig.
Ich fand das echt gut. Und ich fand, das haben wir, glaube ich, beim vorletzten Pay-Per-View oder bei irgendeinem der letzten Pay-Per-Views. Nee, ich glaube, es war der letzte Pay-Per-View, der unter regulärer Ring of Honor Banner war. Da gab es ja den Fight Without Honor zwischen Shane Taylor und Kenny King. Und ich weiß noch, da haben wir kritisiert, dass sich das nicht angefühlt hat wie dieser. Weil Fight Without Honor, das haben sie auch im Kommentar gesagt, ist halt, das ist die krasseste Matchart, die brutalste Matchart, die schlimmste Matchart bei Ring of Honor, weil Ring of Honor steht ja für Ehre und das ist der Kampf ohne Ehre quasi. Deswegen ist es die, ne, die nur die krassesten Fäden oder sowas kriegen halt den Fight Without Honor. Und da fand ich, dass das bei diesem letzten Match da nicht so rübergekommen ist. Und hier hat das voll gezündet. Also dieses Without Honor halt, es geht jetzt nicht mehr um Ehre, sondern es geht darum, hier um persönliche Differenzen, um Abneigungen und sowas halt. Das hast du hier voll gespürt, finde ich. Gerade auch immer, wenn Stu Grayson mit einem seiner alten Kumpels im Ring war.
Insbesondere mit Evil Uno, die genau. Ja auch noch 15 Jahre Tag-Team-Vergangenheit haben.
Genau. Das hat hier voll gepasst, wie ich finde. The Righteous haben da auch die perfekten Antagonisten einfach gespielt in diesem ganzen Kram. Und ja, da gab es ein paar böse Dinge. Hat er damit angefangen, dass draußen war ein Tisch, Evil Uno war auf dem Apron und Stu wollte ihn erst halt raus da durch den Tisch werfen. Evil Uno konnte mit dem Boot nochmal abwehren und dann gab es den Spear durch die Seile und beide sind einfach durch den Tisch geknallt. Und dann auch sowas, dann die Reißzwecken. Gegen Ende ist dann noch Stu Grayson von einer Riesenleiter nach draußen durch zwei Tische geflogen. Das sah auch böse aus. Ich finde, es ist auch spannend gemacht, es wurde auch spannend gemacht, so mit, okay, jederzeit kann jetzt hier irgendwie die Entscheidung passieren. Dann gab es nochmal einen fetten Nearfall oder sowas halt. Das haben sie schon echt gut aufgebaut und ich fand das, also ich habe da irgendwie keine großen Erwartungen gemacht. Ich hab gedacht, so, ja, okay, wird jetzt wieder irgend so ein Garbage-Ball, aber das hat voll gut funktioniert und ich fand das wirklich gut.
Das Großartige an den Matches, es war kein Garbage Brawl. Sie haben es geschafft, ja, sie haben vier Waffen eingesetzt. Fucking Lego.
Mega gut.
Auch wie sie am Kommentar abgegangen sind, scheiße, es ist Lego. Einfach als viel, viel heftiger darauf abgegangen als davor bei den Spikes.
Ja.
John Silver? Nein.
Moment. Doch, John Silver.
Doch, John Silver. Ich dachte gerade, ich hätte bei Alex Reynolds und John Silvers Namen durcheinander gewürfelt. Kommt plötzlich an mit einem Kickpad, wo er in feinster Young Bucks-Manier sich noch Spikes draufgeklebt hat, also Reißzwecken.
Ja.
Und damit zutritt. Großartig. Absolut über. Tatsächlich die Überraschung von der Qualität her.
Ja.
So, ne? Beim Pure Time Match war so die Überraschung, wie sie es geworkt haben. Weil das sehr viel, die erste Hälfte sehr unpure-mäßig war, falls das Sinn ergibt in der Sprache. Und hier war einfach, ich hätte die Qualität nicht erwartet.
Ja, richtig, ich auch nicht.
So, und auch der Wrestling-Anteil war hervorragend. Da habe ich sehr, sehr gemocht, das Match.
Ja, hier ist natürlich auch wieder das Problem, die Dark Order tanzt halt auch auf zwei Hochzeiten, weil die halt eigentlich auch ein großes Programm gerade haben oder hatten, da rund um die Elite und diese Elite gegen BCC-Storyline, da waren die auch mit involviert. Und parallel an diesen.
Zumindest mit Hangman und den Bucks.
Genau. Durften ja sogar die Hangbucks bei Rampage besiegen.
Oh. Und, kann ich mir vorstellen, dass da auch nochmal weitergeht?
Ja. Ja, die Fehde wird jetzt halt vorbei sein, ne?
Aber grundsätzlich Dark Order schon eher Ring of Honor als AEW, oder?
Ja, schon.
Also, das war ganz witzig zwischendurch dann, dass von der Dark Order zu Comedy Order.
Ja.
passen da einfach nicht mehr hin, momentan.
Nee, sie sind ja auch leider, aber verständlicherweise, also nicht mal ungerecht vielleicht, aber sie sind halt mittlerweile auch sehr unrelevant einfach, ne? Für den AEW-Kosmos.
Ja, in dieses Comedy-Ding gefallen sind.
Ja, ja, da haben sie sich eigentlich nie von erholt.
Ja, theoretisch, so entweder du hättest Brody ersetzt oder aber die Jungs mussten halt den Weg so weitergehen.
Ja.
Und sie haben sich halt entschieden, Comedy zu machen, was vielleicht auch in Ordnung ist. Ich finde es auch in Ordnung, dass man sagt so, ey, nein, wir ersetzen Brody nicht.
Ja, klar, aus Respekt und sowas finde ich das auch vollkommen legitim, natürlich.
Genauso ja, wie man hier den Black Panther, den Schauspieler, nicht ersetzt hat, weil man gesagt hat, so, nein, das ist seine Rolle.
Ja.
Aber du hast dann halt zu viel Comedy gemacht und den Turn nicht mehr bekommen.
Ja.
Und dann hast du da halt Leute, die halt Johnny Angi machen, die aber unter dem Banner von Dark Order laufen.
Ja, das ist ja auch, es ist ja ein guter Wrestler, aber wie sollst du die Charaktere dann halt ernst nehmen, ne?
Ja. Wer weiß, vielleicht hat man jetzt bei Ring of Honor die Möglichkeit, den irgendwie wieder ja. was zu geben.
Ja, wäre super.
Ja. Würden wir uns alle freuen.
Natürlich.
Gefreut hätte ich mich auch, wenn im Co-Main-Event ein vernünftiger Aufbau gewesen wäre.
Ja.
Weil so muss man leider sagen, dass Pac versus Claudio Castagnoli. Ah, das war ein Indie-World-Championship-Match. So, als wäre Claudio wäre WXW-World-Champion und Pac wird als Fly-In gebucht.
Ja, ja, das stimmt.
So, bei WXW hätte es vielleicht zwei Promos hin und her gegeben im Vorfeld nach der Ankündigung des Matches und hier gab es halt die Querelen zwischen den beiden im Blood & Guts-Match, welches Pac ja vorzeitig verlassen hat, weil er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Auch wenn Claudio bei der Nummer gar nichts dazu konnte, weil der Gegner halt ausgewichen ist oder beziehungsweise Pack dazwischen geschmissen hat.
Ja.
Klassisches Ding im Wrestling halt.
Ja, ich fand es auch nicht gut, weil, also zumindest auch Pack bei Ring of Honor ist so voll random einfach. Also könnte passen, wenn man ihn da irgendwie aufgebaut hätte. Aber so ist es halt so voll random, weil er ja auch erst vor 2 Wochen returned ist. Und dann jetzt so random da halt in dieses Ring of Honor Teil, klar, muss ich auch sagen, ne, haben wir eben schon mal gesagt, der Plan war ja natürlich ein anderer, es sollte eigentlich Claudio gegen Mark Briscoe geben, der hat sich aber dann leider verletzt. Und so musste man halt ein bisschen umdisponieren. Aber vielleicht wäre es dann auch für das Ganze besser gewesen, wenn man sagen könnte, okay, Claudio kriegt halt keinen Titel mehr, verteidigt den Titel vielleicht dann nicht.
Ja, oder du machst halt wirklich irgendwie einen Indie-Darling im Opener. So, dass Claudio einfach dachte, so, ey, ich habe keinen Gegner für Death Before Dishonor. So, keine Ahnung, in welcher Stadt wir gerade sind. Bringt mir euren Besten. Und machst ja. dann halt so eine Verteidigung. Was ja dann in dem Fall auch okay gewesen wäre, weil du hast halt keinen Aufbau. Oder hast du, okay, ne, wer ist denn der beste Wrestler aus New Jersey? Oder wer traut sich denn aus dem Ring of Honor Roster? Und dann kommt halt irgendjemand und bringt das Ding als Opener.
Ja, genau, zum Beispiel. Ja, so war das nicht. Ich denke, das Match war jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn du einfach einen guten Aufbau gehabt hättest. Ich glaube, das hätte dem Match nochmal an Qualität einfach ein bisschen was dazugegeben.
Deutlich.
Wenn du so ein bisschen Intensität einfach noch hättest, weil so, du hattest halt keine Intensität. Okay, Pac war halt pissig, wegen diesem Missverständnis, ist dann halt aus dem Blood & Guts abgejuxt und Claudia hat gesagt, so, ja gut, wenn du so willst, dann lass halt gegeneinander kämpfen. Und das war's. Das war halt 3 Tage vor der Show.
Das funktioniert halt so oft auch nicht. Wie gesagt, ja. Deswegen, das war ein hervorragendes Match. Die haben sich richtig gut gegeben. Aber das war halt Indie-Style.
Ja, man hat. Genau, Indie-Style ist gut, weil man hat dann auch ein bisschen zu sehr, finde ich, so auf Epicness, auf Big Moves gesetzt, auf zu viele Nearfalls, finde ich.
Ja.
So ein bisschen, machen wir noch eine Top-Rope-Powerbomb-Versuch halt. Dazu, weil warum nicht? sowas halt, das war wieder fast schon ein bisschen zu. Es war immer noch qualitativ nicht schlecht oder sowas, ne? Aber ich glaube, da wäre schon mehr drin gewesen. Und zumal ich halt auch glaube, wahrscheinlich hätte Mark Briscoe den Titel gewonnen.
Ja, vermutlich, damit dann auch Claudio sich endlich auf AEW fokussieren kann.
Genau, man wollte aber dann den Titel halt random nicht so wechseln lassen, weil man wahrscheinlich auch Pack nicht dauerhaft bei Ring of Honor haben will. Was ja verständlich ist. Ist halt ja, auch ein zu großer Name einfach, dass du ihn halt bei Ring of Honor einfach rein, laufen lässt.
Ja, du wirst halt jetzt BCC gegen Death Triangle erzählen.
Ja, genau.
Beziehungsweise parallel dazu Lucha Brothers gegen Best Friends. Wahrscheinlich bei Ring of Honor das. Und das andere... Wobei... Hatte... Warte mal. Ich versuche gerade das Ende des nach das Aftermath zusammenzubauen in meinem Kopf.
Also es war so, dass Claudio halt celebrated hat mit Wheeler Yuta.
Ja.
Und dann gab es
den Sheepshot. Der auch reingegriffen hat vom Finish, ne?
Genau. Dann gab es den Sheepshot von Pac. Wegen dem Eingriff halt, ne? Und dann gab es halt 2 gegen 1. Dann kam die Lucha Brothers für den Save. Von Pac. Dann kamen die Best Friends dazu. Und dann zum Schluss kam nochmal Orange Cassidy.
Ja, aber die Best Friends, die haben noch den Streit nach dem...
Genau, also die haben nicht quasi für den BCC eingegriffen, sondern gegen die Lucha Bros. Ah. Und da kam Orange Cassidy noch dazu, wo man dann nochmal Air Fox am Monitor eingeblendet hat, weil der ja bei Dynamite das All-Atlantic-Title-Match kriegt.
Ja. Während dem Match übrigens wurde auch Gravity einmal eingeblendet.
Ja, stimmt. Ich finde dieses Spot selber ganz, ganz so super nervig random, wo da einfach irgendwer in so einem komischen Winkel vom Fernseher sitzt, steht.
Ja, wobei, bei dem hat man ja den Rücken des Fernsehers gesehen und die haben auf den Fernseher geguckt.
Ja, stimmt.
Man muss sagen, bei AW, sie stehen nicht ganz so quer da nebeneinander wie bei der WWE, als ich es noch geguckt habe.
Ja, das ist richtig.
Die haben ja wirklich nach vorne, also neben dem Fernseher quasi gestanden und haben so nach rechts gedreht. Ja. Weil man doch ja den kompletten Körper sieht. Und bei AW machen sie so, du siehst ja halt wirklich in der Seitenansicht meistens.
Ja, genau. Und deswegen ist das Trouble. Für Dynamite haben sie dann ja auch angekündigt, die Best Friends gegen die Lucha Bros, gegen Claudio und nicht Yuta, sondern Claudio und Moxley.
Also Freeway Match, ja?
Genau. Den gibt's bei Dynamite. Finde ich ein bisschen, also ich find's cool, aber theoretisch wäre ja dann Yuta sinniger gewesen, weil er da ja mit involviert war. Also ich beschwere mich jetzt nicht über Moxley in so einem Match, ne? Aber Yuta hätte ja eigentlich dann mehr Sinn gemacht.
Ja. Dadurch, dass du sowas jetzt auch bei Ring of Honor aufbaust, ist noch die Frage, ja, sollte das überhaupt drüber schwappen? Oder sollten die halt alle... Ja, eigentlich sollte es drüber schwappen, weil alle drei zu groß sind. Alle drei Seiten zu groß sind für Ring of Honor.
Es ist ja irgendwie Quatsch, dass das Ding bei Ring of Honor anfängt und dann bei Dynamite halt beendet wird.
Ja.
Und das, sie haben ja auch während der Show immer mal wieder die Card für Dynamite und so eingeblendet oder die Matches, die schon bestehen sind für Dynamite immer so, ja, okay, kann man noch irgendwie verstehen, weil Dynamite ist immer noch, oder AEW ist immer noch der Mutterkonzern, dass man dafür irgendwie dann noch werben will, ist ja dann noch quasi okay. Oder wenn Orange Cassidy auftaucht, dann sagt man halt, okay, der hat am Mittwoch sein Match gegen Air Fox. Ist irgendwie auch lustig, Air Fox hat gefühlt nur Titelmatches bei Ring of Honor, bei AEW, die alle verliert. aber das ist okay, Air Fox ist awesome.
Unpopular Opinion, aber Orange Cassidy muss den Titel Jalla Abfahrt verlieren.
Ja.
Gleich langsam.
Aber nicht jetzt gegen Air Fox. Also nein. Ich liebe Air Fox, aber das wäre jetzt ein bisschen sehr random, wenn er von allen People, gegen die er jetzt verteidigt hat, das Ding gegen Air Fox verlieren würde.
Nee, der hätte den gegen, gegen Swerve droppen müssen. Und dann endlich Swerve gegen Keith Lee zu Ende erzählen.
Ja, ist korrekt.
Gut.
Oh ja,
wir haben ja Dinge, die da kommen, weil nichts Genaues weiß man nämlich nicht.
Richtig.
Was wir aber genau wissen, ist, dass Willow Nightingale es leider nicht geschafft hat, in einem, was ich als einem der besten Women's Matches aller Zeiten, das ich gesehen habe, kennst du das, wenn du einen Satz anfängst, aber nicht weißt, wer enden soll direkt?
Leider ja.
So, genau das Problem habe ich nämlich gerade. Ja, war auf jeden Fall eins der stärksten Women's Title Matches oder Women's Matches allgemein, die ich je gesehen habe. Hat mir hervorragend gefallen.
Gut.
Wie fandest du denn Willow Nightingale gegen Athena um die Ring of Honor Women's World Title?
Das
ist so selten gewesen, wenn sie mit so einem Raw Women's Title Replika rausgekommen wäre.
Also, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht als das beste Women's Match betiteln, was ich hier gesehen habe, aber ich gucke
mal. Ich sagte, halt eines der besten.
Oder eines der besten. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es war aber sehr gut. Wie gesagt, ich finde es auch cool, dass man hier den Frauen den Main Event gegeben hat. Finde ich super.
Ja, weil es halt auch einen Aufbau hatte. Da steckt halt was hinter.
Genau, kann man ja kurz sagen, Willow Nightingale hat ja nicht nur das Owen-Hart-Turnier gewonnen, sondern sie hat ja auch Athena im Halbfinale besiegt. Und deswegen wurde das Match halt angesetzt. Ich hab's geliebt. Ne? Also über Willow ist ja sowieso jeder Zweifel erhaben.
Wir lieben die Frau.
Aber Athena ist, finde ich, mittlerweile auch, oder was heißt mittlerweile, die ist einfach so gut in dem Charakter, den sie halt hat. Auch der Woman's Title Run fühlt sich einfach gut an, weil es fühlt sich irgendwie sowas an, nach was Besonderem. Das gibt dem Titel endlich mal was Besonderes irgendwie. Weil leider war der Titel die meiste Zeit, wo es der existiert, nicht sehr relevant.
AKA wertlos.
Ja, also es ist ja leider so. Das ist ja jetzt nicht mal irgendwie übertrieben gesagt, sondern es ist ja einfach ein Fakt. Und deswegen ist es schön, dass man es geschafft hat, dem jetzt mit Athena halt ein gewisses Prestige zu verleihen. Finde ich gut. Athena ist auch die richtige Dame dafür. Da war es auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, sie einfach von AEW runterzuziehen zu Ring of Honor.
Ja.
Und ich fand es ein echt starkes Match. Hatte da wirklich sehr meinen Spaß mit. Props an Athena, weil ich hab's mir extra gescreenshottet, damit ich's aufzählen kann. Das Ganze war nämlich nochmal so ein bisschen so ein kleiner Tribute-Act an die ganzen Frauen aus der Geschichte von Ring of Honor. Es gab nämlich den Obliteration von Miss Chief, den Shimmering Warlock von Allison Danger, so. Den Smashmouth von Sumi Sakai, den Royal Butterfly von Sarah Del Rey gab's von Willow. Und den Snapmadriver, die Mindtrap von Daisy Hayes. Fand ich sehr cool. Einfach eine sehr, so ein kleiner Throwback an die Ring of Honor Women's History. Das hat mir sehr gut gefallen, einfach da diese kleinen Anspielungen. Also für alle, die es nicht wissen, das waren der Obliteration war dieser Top Rope Pedigree, der Shimmering Warlock war der Shine Enziguri, der Smashmouth war der Rolling Cutter. Royal Butterfly ist der Butterfly Suplex und der Mindtrap war der Snapmadriver. Das habe ich sehr geliebt. Und Athena hat das auch getwittert. Sie wollten noch den DDT zeigen von Mickie James, aber irgendwie hat es nicht in den Matchflows gepasst oder so. Und das war intensiv, das war schön geführt. Man hat auch zu mehreren Momenten wirklich geglaubt, dass Willow das Ding hätte holen können.
Ich habe bis zum Schluss fest daran geglaubt, dass sie den Titel holt. Weil vom Aufbau der Storyline und auch der Titelrun ist auch schon recht lang von Athena. Und ich sehe da momentan keinen in der zweiten Reihe warten auf die Chance. Deswegen habe ich fest damit gerechnet, tatsächlich. Hat aber am Ende nicht sollen sein, leider.
Ja, Athena Champion seit über einem halben Jahr, seit Dezember. Hält den Titel seit 226 Tagen, ist von dieser Version des Titels auch die längste Titelträgerin, hat den Titel 6 Tage länger als Mercedes Martinez. Also Stand heute, ne, 24.07.2023. Und sie ist einfach die perfekte Wrestlerin dafür, um das Ganze nochmal aufzubauen. Rudas Zeit wird auch nochmal kommen mit einem vernünftigen Title Run. Sie war zwar jetzt Strong Women's Champion, hat den Titel aber ja auch mittlerweile verloren und sie war ja auch der Champion, der eigentlich kein Champion sein sollte, so hart das jetzt klingt. Aber sie hat den Titel ja auch nur gewonnen, weil sich im Match Mercedes Mané verletzt hat. Was ein bisschen schade ist, weil das fühlt sich immer so ein bisschen an. Ja, man wollte irgendwie diesen Trigger noch nicht so ganz bei Willow pullen, obwohl sie sich verdient hätte. Sie ist einfach fantastisch over. Sie ist der perfekte Feel-Good-Wrestler einfach. Deswegen ist es immer schade, dass man es nicht so ganz durchzieht.
Ja, deswegen so, ey, wir würden super gerne mit der Frau mal abhängen. Ohne irgendwas anderes, sondern einfach nur mit ihr abhängen. Weil sie so ein Charakter ist, der... Ich glaube, mit der Frau hast du einen wunderbaren Abend. Egal, was du machst, ob du in der scheiß Arcade gehst oder ob du in der Bar rumhängst.
Ja. Ich glaube auch. Das ist auch so ein Mensch. Wenn ich die bei Meet & Greet sehen würde, glaube ich, würde die einfach drücken wollen, ja?
Ja. Safe call.
Und deswegen gutes Match. Also auch zu Recht einfach der Main Event Vega. Das ist ja der allererste Women's Main Event von einem Ring of Honor Pay-Per-View. Und die Company gibt es seit über 20 Jahren. okay, man muss natürlich auch sagen, gerade zu der Anfangszeit, also die Frauen waren nie sehr relevant. Also der erste Women's Title, der ist ja auch erst sehr, sehr spät in der History eingeführt worden. Und da gab es halt diese Probleme auch mit Kelly Klein und sowas halt, die man, was es da halt gab und deswegen.
Was waren da die Probleme? Kannst du das?
Da gab es doch Pay-Probleme, glaube ich, dass man sie nicht vernünftig bezahlen wollte und sie hat dann halt gesagt, nö.
Okay,
das gut. Aber das war damals noch mit dem Women of Honor Title. Und im Streit um die Bezahlung ging es halt viel und sowas halt. Und die hatten halt nie so den großen Spot halt leider bei Ring of Honor. Deswegen ist es gut, dass sich das mittlerweile geändert hat. Und ja, bin mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht, auch gerade in puncto Athena, weil so viele Leute bleiben da jetzt ja auch nicht mehr.
Keiner mehr. Und,
ja, eigentlich keiner mehr.
Außer also, du ziehst halt noch jemanden von AEW runter. Und das kannst du bei AEW und dem Women's Roster auch nicht machen.
Eigentlich auch nicht machen. Ich call es jetzt einfach, Britt Baker wird ROH Women's Champion.
Gut, ciao.
Ja, ciao. Nee, glaube ich, Quatsch. Doch, vielleicht, ihr habt es hier zuerst gehört, mal schauen. Nein, ja, mal gucken, was da geht. Vielleicht signen wir noch ein paar neue Damen. Es sind ja auch jetzt vereinzelt ein paar Stardom-Wrestlerinnen aufgetreten. Also bis jetzt eine. Utami Hayashishita war bei den Ring of Honor Tapings. Die hatte ja eine kleine US-Tour, wo sie für GCW gewrestelt hat. Auch der randomste Place für eine Stardom-Wrestlerin bei GCW, aber gut. Das Match gegen Billy Starks war gut. Guck gerne, das war nicht schlecht. Eine gewisse andere Dame ist ja demnächst auch in den USA für eine Show, und zwar die gute Julia. Die ist nämlich...
Ich habe jetzt ein oder zweimal erst gesehen.
Fantastisch.
Doch, ich glaube, ich habe eine Stardom-Show gesehen und den New Japan Strong, wo sie den Titel gewonnen hat. Beides hervorragend.
Ja, also beste Frau, wahrscheinlich eine der besten Women's Wrestlerinnen aktuell. Top 1, vielleicht, wenn nicht Top 3 oder sowas halt. Was auch immer. Wir müssen uns auch nicht hier an Superlativen festhalten. Aber fantastische Wrestlerin. Und die wird ja am 19. August ist ja das All-Star Junior Festival in den USA. Also das Gegenstück, was man in den USA jetzt hatte mit New Japan Wrestlern, mit ein paar GCW Wrestlern. Nick Wayne ist auch dabei. Und sie wird bei dieser Show auch antreten. Und es wird gerüchtet, dass sie vielleicht dann auch vielleicht sogar bei Dynamite zu sehen sein wird. Weil die ist gerade auch jemand vom Name Value, die kann sich einfach dann in ein random Match bei Ring of Honor stecken. Lass ja gerne ein Match bei Dynamite geben oder bei Collision oder so. Nehme ich.
Na, ey, ganz ehrlich, stell da eine Chris Deadlander oder eine Tony Storm einfach raus. Sagst du, ey, mir ist langweilig. Ihr seid alle scheiße. Ich will ein Match, los, jetzt hier kommt mal einer her. Das kannst du ja bei so einem Charakter wie Tony Storm einfach super machen.
Ja. Das Interessante dabei ist tatsächlich, dass an demselben Tag ein Stardom-Pay-Per-View ist und dass Julia trotzdem in die USA fliegt.
Okay.
Und nebenbei ja sogar noch der Five-Star Grand Prix läuft, also das Gegenstück zum G1 von denen. Und dann hat man nochmal Zeit, schnell dazwischen in die USA zu fliegen. Ja, warum nicht?
So anstrengend.
Ich glaube auch, aber man wird sich dabei schon was gedacht haben, sonst würde man das nicht so tun. Und daher hab ich aber Bock drauf, also selbst wenn es dann vielleicht doch nur in irgendwelchen Indie-Shows oder sowas ist, gib mir.
Ja. Geben, tun wir jetzt auch die Verabschiedung, würde ich sagen.
Yes.
Wir haben sehr, sehr viel zu Ring of Honor und zum Pay-Per-View gesagt.
Korrekt.
Es war mir ein Fest, mit dir gesprochen zu haben.
Same hier.
Wir beide hören uns ja morgen auf jeden Fall schon wieder.
Korrekt, dann stehen die nächsten Aufnahmen an.
Richtig. Und ihr hört uns bei der nächsten Folge hier im Catch Club zu irgendwas. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Macht sich gut. Macht's besser. Haut rein. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody